Podcast, neue Woche. Achso, Entschuldigung.
Schreiber, ob ich den Anfang machen könnte oder machst du einfach den Einstieg? Also wirklich, das ist, also besser kann die 20. Folge auch nicht losgehen. Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast. Wenn ihr alle anderen Podcasts schon weggehört habt, dann bleiben jetzt leider noch wir übrig. DC Mark und Lara Likör. In unserem wunderschönen Gute-Laune-Podcast. Das ein oder andere Getränkchen ist schon offen und wir sind heute nicht nur zu zweit. Denn, lieber Marc, bist du da?
Ich bin da und ich freue mich, dass
der... Und ist noch jemand da?
Ja, der Dreier im Podcast sozusagen von Anfang bis Ende, denn wir haben den fantastischen Sebastian oder Sepp, was ist dir lieber?
Wie du möchtest.
Okay, wir haben...
Super Sepp.
Wir haben Super Sepp heute am Start. Kannst du kurz unseren lieben Zuhörern erklären, wer denn der fantastische Sepp ist?
Also ich stand jetzt gerade vor Grubers Welt, wo wir heute den Podcast aufnehmen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Grubers Welt und hab auf den lieben Marc gewartet. Und dann kam da so ein Typ angelaufen und ich dachte mir, ey, den nehmen wir mit in den Podcast. Und zufällig hat sich dann rausgestellt, er war auch Mitglied in meinem Lieblings-Elektro-DJ-Duo, dem DJ-Duo, was mich damals zu Haus und elektronischer Musik gebracht hat, nämlich bei Hochanständig. Und heute ist er hier. Was ist cooler? Wir? Oder hochanständig?
Da fehlen mir jetzt direkt die Worte. Also erstmal von mir auch vielen Dank für die Einladung. Und kleine Bemerkung als erstes. Ihr habt irgendwie vor zwei Episoden gesagt, dass ihr Radiogesicht habt. Und ich muss ehrlich sagen, so hässlich seid ihr gar nicht aus.
Oh.
Danke.
Und das heute.
Also ich hoffe, dass wir dieses Blumenfeuerwerk heute nonstop zurückgeben können. Jetzt denkt sich der ein oder andere, letzte Woche kam mir das nie vor, als wären die beiden sehr gut vorbereitet gewesen.
Und wo ist eigentlich hier, wie hieß der, Katrin Bauerfeind? Und wo ist eigentlich Hesel Brugger? Und wo ist eigentlich Wolfgang und Heike Holbein mit ihrem Fantasy-Epos?
Und zwar ist es so, dass uns der liebe Supersepp im DM-Bereich Instagram-technisch schon ab und zu hat zukommen lassen, dass er sich wirklich diesen Quatsch anhört, den wir jetzt mittlerweile seit, ja, eigentlich schon fast einem Dreivierteljahr hier fabrizieren. Und haben uns deswegen auch wirklich sehr, sehr gefreut, als du uns die Zusage gemacht hast. Und um das sozusagen nochmal etwas mehr einzuführen, die goldene Frage, wie hat es damals eigentlich DJ-technisch, auch wenn das jetzt so eine Frage ist, die du bestimmt schon 100-mal beantwortet hast, eigentlich angefangen, wenn du sagen kannst, ungefähr welches Jahr, was hat dich eigentlich damals inspiriert zu sagen, ja, also ich sag mal, Dachdecker wird schwierig für mich.
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich nie die Absicht hatte, vor Leuten Musik aufzulegen. Ist wirklich so. Mich hat einfach interessiert, wie das, dieses große Thema Plattenspieler fand ich sehr interessant. Ich habe halt auch mit Technics angefangen, habe mir einfach aus Interesse, bin gerne in die Disco gegangen und wollte verstehen, wie das funktioniert und habe mir halt dann zwei Technics, einen Mixer, Kopfhörer, eine kleine Anlage und dann habe ich meiner WG losgelegt. Und dann kam halt eins zum anderen, dann hat man mal eine WG-Party gemacht, dann hat man mal in einer Bar gespielt. Dann irgendwann wollte man halt dann doch vor Leuten spielen und so nahm das seinen Lauf.
Du warst als Super Sepp unterwegs am Anfang solo.
Kam erst in der Nachhochanständigkeit. Also zu Beginn bin ich unter dem Pseudonym Cornholio aufgetreten.
Cornholio.
Genau, und
ich glaube, dafür bin ich zu jung.
War eher so, ja, schon eher so ein bisschen Tech-Hausiger, bisschen Haus, aber jetzt nicht unbedingt das, was wir dann später mit Hochanständig gemacht haben.
Und wie bist du dann quasi an Tiffy gekommen? Also die damals als Miss One, glaube ich, am Anfang solo unterwegs war. Wie seid ihr zueinander gekommen? Wie habt ihr zueinander gekommen?
Genau, also unser Bindeglied waren damals die Brothers Incognito, mit denen ich viel gemacht habe, die da Vitali mich auch wirklich inspiriert hat musikalisch. Es war oft der Fall, dass ich für die Brothers das Intro gespielt habe, gerade bei den Veranstaltungen in Dresden, ab und zu auch auswärts, weil da Vitali sich da verlassen konnte, dass ich dann nicht hier die Disco-Hits wegballer und dann die quasi in ein Loch spielen, sondern das hat halt wirklich gut gepasst. Und die Tiffy hat zu der Zeit, war auch in der ganzen Geschichte mit eingebunden, weil sie die Tänzerin war. Die hatten da so ein Dance-Art-Projekt, das hieß Brothers Sisters und so traf man aufeinander. Und eine weitere Person in diesem ganzen Konstrukt war der Robert Benke von der Feiermarke. Wird dir wahrscheinlich auch nichts sagen, dir vielleicht.
Ja, genau, mir sagt es noch was, Robert Benke. Okay, ich muss jetzt mal gleich mal zwischenfahren. Das Coole ist, ich habe ja in diesen 2000ern, wo ich eigentlich wirklich nur Zaungast so in diesem DJ-Business war, wenn ich jetzt mal Hochzeiten ausklammer, und da sage ich jetzt nie nur so, du warst Cornholio, ich weiß, C-O-R-N-H-O-L-I-O. Ne, ich hab genau diesen Schriftzug habe ich noch vor mir. Das warst du. Das ist mega krass. Das ist jetzt wirklich eine nette Side-Info, weil das so ein...
Was war denn das Kostüm, das du ihn nie erkannt hast damals?
Nee, also...
Gab es da auch so ein, also wie bei dir, so ein lächerliches... lächerliches Identifikationsmerkmal, wie so ein Zylinder und eine Sonnenbrille, oder?
Nee, das gab's nie, aber damals war halt so der Moment, ich war halt selber schon wirklich eher so irgendwie halt im Privatsektor unterwegs und dann ist es halt, wie es ist, dass leider auch dort halt viel eher Freitag und Samstag gefeiert wird, was die Sache schwierig macht, dann irgendwo hinzugehen. Aber insofern, ja, das finde ich wirklich mega. Und kannst du nochmal irgendwie diesen Zeitraum sagen, von wann bis wann? Und warst du dann, also du sagtest schon eher regional unterwegs, schon Dresden oder auch Umkreis? Weil das ist ja, finde ich, zumindest gerade in der Anfangszeit auch schwierig, manchmal so ein bisschen aus seinem eigenen, ich nenne es jetzt mal, Habitat irgendwie rauszukommen.
Genau, also nochmal der Sprung zurück. Als ich mir die Technik geholt habe, da war ich in Freiberg, habe dort erfolglos studiert, bin dann für eine Ausbildung nach Dresden gezogen und da hat dann das ganze DJ-Game so ein bisschen Fahrt aufgenommen und ich war gerade stehen geblieben beim Robert Wenke, der da wirklich auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Er hat die Veranstaltung gemacht, wir haben abends zusammengesessen und haben halt so ein bisschen herumphilosophiert und dann sind wir halt auf die Idee dieses männlich-weiblich-Projekts gekommen und das war, also Oranständig ist er dann 2009 gegründet worden und so, das spielte sich alles so ab, so 2007 bis 2009, genau, und dann halt 2009 die Oranständig-Gründung und ab dann ging es dann halt auch überregionaler zur Sache.
Wie muss ich mir das vorstellen? Weil gerade wenn du sagst, dass du alleine spielst und auch wir, Lara und ich, sind ja dann doch eher die, die dann alleine irgendwo stehen oder vielleicht mal ein kleines Back-to-Back machen. Aber habt ihr dann trotzdem irgendwie zu Hause geprobt oder so? Weil es ist ja schon, auch wenn man sich das gerade so ausdenkt und man sich jetzt denkt, ja gut, die kommen jetzt hier nicht mit Bassgitarre und mit Schlagzeug um die Ecke, aber du musst ja trotzdem gucken, dass du irgendwie dort erstmal zurande kommst. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr da geprobt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist eine ganze Weile her. Das ist über 10 Jahre her. Und damals war es noch so, dass ich die Tiffy wirklich fast jeden Tag gesehen habe. Das hatte dann schon so Züge wie Bruder, Schwester. Also haben wir mal x Leute gefragt, ob wir denn nicht zusammen sind, ob ich denn nicht mal was anfange.
Man das ja auch vor den Ostblock-Schlappen zum Beispiel so kennt. Aber also ich frage mich, was die mal machen, wenn da irgendwie die Luft raus ist in der Beziehung.
Aber jedenfalls bei der Tiffy und mir war es halt so, dass es wirklich teilweise das Gefühl hat, als ob sie meine Schwester ist und sie würde wahrscheinlich auch sagen können, dass ich wie so ein Bruder war. Also wir haben fast jeden Tag zusammengehangen, haben in meiner 39 Quadratmeter Wohnung halt, da hatte ich zwei Pioneer Player, meine Technics. Und da hat sie halt ein bisschen rumgespielt. Ich habe, also die war ja da am Anfang ihrer DJ-Karriere, da habe ich halt so die Basics erklärt, aber das hat sie aufgrund ihrer Vergangenheit als Tänzerin sehr, sehr, sehr schnell alles verstanden. Das Taktgefühl war da. Und was halt das extrem krasse auch rückblickend war, finde ich, wie wenig wir sagen mussten und trotzdem das Gleiche wollten. Also auch musikalisch, wir mochten 95% das Gleiche, wir fanden zu 95% das Gleiche Scheiße. Also es war halt nicht so ein Gegeneinander, wie man vielleicht denken mag, wenn man unsere Charaktere so vergleicht, sondern es war wirklich, dass wir beide das Gleiche wollten und dass das dann halt so ein Selbstläufer wurde und dann kamen halt so die ersten Erfolge, die ersten besseren Gigs, die ersten Agentur, am Anfang bei Top 10 Artists in Dresden, die Agentur von Disco Dice, dann später zu Global Stage, also das ging dann halt so Step by Step, bis wir halt irgendwann an einem Punkt waren, wo es dann halt schon wirklich groß war. Wir waren in Russland.
Also das ist was ich wahrscheinlich in meiner Karriere niemals schaffen werde, als Drag Queen nach Russland zu reisen, um da aufzulegen. Aber ihr hattet diese Möglichkeit und das war halt auch, also finde ich, einer der epischsten Vlogs, die ihr da hochgeladen habt, diese Russlandreise.
Man muss ja noch dazu sagen, klar kann man sagen, man ist in Russland. Ich glaube, man kann innerhalb von 3 Stunden nach Russland fliegen, aber wir waren ja wirklich im östlichsten Teil von Russland, also es war Höhe Japan. Also das müssen wir noch dazu sagen, wir sind da einen halben Tag geflogen. Und
wie kam das zustande? Wie so eine blöde Frage, aber wie kam das zustande, dass die darauf gekommen sind, wir holen jetzt Hochanständig aus Dresden zu uns nach Russland? Woher kannten die euch?
Da spielte auch noch eine Person eine Rolle, die ich sehr mag, und zwar der Robert von Black Fox Music aus Berlin. Mit ihm verbindet mich auch eine über 10-jährige Zusammenarbeit oder wie auch immer man das nennen will. Also ich habe eine Zeit lang für die Raveline-Rezension geschrieben und hatte da mit ihm einen sehr guten Draht zu Black Fox Music, die damals auch geiles Zeug released haben. Und irgendwie hat man immer so gewusst, dass es den anderen gibt, und er hatte dann damals diesen Auftrag von diesem Club in Juschno und hatte da selbst keinen Act, wo das so gepasst hat. Und dann fiel ihm ein, dass ich noch dieses Hochanständig-Projekt habe. Und dann wurde dann quasi der Gig draus.
Ich bin mir halt auch nicht sicher, wenn wir jetzt hier, sage ich jetzt mal, die erste Hälfte bis zur Pause die ganze Zeit über Hochanständig reden. Das ist ja auch, wir sind ja an sich auch kein Interview-Podcast. Also ich finde, so ein bisschen über so ein paar lapidarere, wie ist das Wort?
Lapidarere Themen können wir gerne sprechen.
Dass ich dich nochmal wegen Wortfindungsstörungen angucke, das ist sonst eigentlich andersrum, ne? Also mir raubt das die Sprache. Ich könnte jetzt wirklich mit dir stundenlang über Hochanständig reden, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist das Projekt. Also wir haben uns damals kennengelernt, zumindest die Tiffy. Also ich habe eher die Tiffy als dich kennengelernt. Euch als Hochanständig habe ich das erste Mal beim Wir tanzen Hoyerswerda Festival, wo wir alle die Ehre hatten, ohne Publikum aufzulegen. Also cooles Event an sich gewesen. hat uns irgendwie zueinander gebracht, da habe ich euch das erste Mal mitbekommen. Und ich habe Tiffy kennengelernt, indem die panisch angerannt kam und gefragt hat, wo sind denn hier die Künstlertoiletten? Und so fing alles an. Und das war dann so eine ewige Liebe, die, von der ich halt bis heute noch zehre. Also an dem Punkt, wo Hochanständig dann als Projekt halt auch leider zu Ende gegangen ist, da war ich so weit, dass ich mir gesagt habe, also nächsten Monat jage ich mir das unter die Haut. Ich hätte es mir auch tätowieren lassen.
Mein Leben macht keinen Sinn mehr oder so, sagst du jetzt?
Nee, naja, es war schon ein komischer Moment. Vor allen Dingen war das halt dann für mich auch, gerade weil du vorhin gesagt hast, so euch verbindet dieser Musikgeschmack auch so sehr, halt auch komisch zu sehen, dass Tiffy dann in diese Richtung Don Diablo Sound komplett gegangen ist, den ihr ja vorher schon viel, also ich sage jetzt mal, ihr hattet viel von diesem Hexagon Sound in euren Sets, gerade zum Ende hin. Und du bist dann aber so nach dem Motto, ich gehe jetzt zurück zu den Schallplatten. Quasi in eine ganz andere Richtung. Und ich dachte mir so, das, was der Sepp macht, dafür bin ich jetzt halt irgendwie auch zu jung. Und das war dann für mich so ein ganz komisches Gefühl, weißt du?
Diese Aussage bezog sich jetzt auch mehr so auf die Anfangsphase, beziehungsweise das Hoch. So in letzter Zeit...
Erst das Hoch, dann das Anständig?
In letzter Zeit wurden vielleicht aus den 95%... Ja, Prost.
Erstmal trinken. Trinken ist wirklich wichtiger als sprechen in diesem Podcast.
Ja, in letzter Zeit wurden dann vielleicht aus den 95% bloß noch 90, keine Ahnung. Ich glaube, sie hatte dann auch mehr die Mainstages im Blick als ich. Und ja, aber es war auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir wegen der Musik auseinandergegangen sind, auf keinen Fall. Also das war auch bis zum Ende noch viel gemeinsame Schnittmenge. Vermutlich hatte sie dann...
Ja, so zielsetzungsmäßig, ne?
Ja,
also du hast ja schon von Anfang an gesagt, du wolltest nie so als Ziel vor möglichst vielen Menschen auftreten, sondern dich hat die Musik und das Ganze dahinter gucken mehr interessiert.
Ja, vermutlich genau.
Und ich glaube, also wenn ich Tiffy so einschätze, war sie eher so der Mensch, der gesagt hat, ich will nach ganz oben.
Genau, also bei einem Festival auf der Mainstage spielen, das war halt so ihr großes Ding, gerade weil wir auch so viele Acts gesehen haben, wo wir uns gedacht haben, warum müssen, also es gibt wirklich viele gute Acts, aber es gibt halt auch wirklich viele nicht so gute Acts.
Ich habe hier wirklich mal eine wichtige Frage. Habt ihr Schlag den Star geschaut? Da ist nämlich der also ich würde sagen schon der geilste Live-Act der Welt aufgetreten. Nämlich Ray Garvey, nee, das reicht noch nie, mit Weiß. Mit Weiß, unsere Freunde von Weiß, über die wir immer wieder gerne mal sprechen. Und die haben ihren Song gemeinsam performt, Weiß und Ray Garvey. Und ich dachte mir, okay, die haben jetzt da 4 CDJs und ein MacBook hingestellt und du siehst halt auch, wie beide übelst an den Knöpfen drehen. Und darüber haben wir uns ja schon öfter mal lustig gemacht, über diese, ich inszeniere einen DJ bei einer Live-Performance. Also, ein Regler drehen in dem Moment, wo sich am Song nichts verändert, ist immer eine blöde Idee, liebe Jungs von Weiß. Und in dem Moment fand ich das auch lustig, das einfach mal anzugucken und zu sehen, wie ich das nie machen würde. Also ich weiß, ich überlege mir das schon lange, wenn ich irgendwann so groß bin, dann möchte ich ja auch irgendwann mal hin, dass ich im Fernsehen auftrete mit einem Song, den ich gemacht habe. Wie ich das inszenieren würde, weiß ich nie. Aber so, dass ich hektisch innerhalb eines Songs die ganze Zeit so tue, als würde ich und nochmal das Jogwheel drehe. Und es verändert sich einfach nichts. Ich verstehe nie, wie das zustande kommt.
Ja, das ist, ich glaube, das, was wir schon mal, wir hatten das Thema Streaming vor kurzem mal, nämlich da ging es darum, dass auch ich das nie mag, dass man dort schon, ich nenne es jetzt mal, gewisses Overacting betreiben muss, damit man das Gefühl hat, hier passiert was. Also bei einem Gig hast du ja natürlich einfach diesen Effekt, dass du die Visualität hast und den Sound. Und ich gebe dir recht, da bin ich dann eher dankbar über so italienisch und polnische Fernsehproduktionen, wo einfach wirklich sich gar keiner mehr Mühe gibt, überhaupt ein Kabel anzustecken, wo dann einfach der Mixer oder so hingelegt wird. Aber ich würde, und dass wir jetzt 100 Jahre Veranstaltung damit reinmachen, aber vielleicht eine Sache, die für alle interessant ist. Dadurch, dass ihr nun wirklich auch bei Festivals gespielt habt, die schon, das kann man ja mal einfach sagen, eine Dimension haben, wo jetzt nie wie ich mich freue, wenn man einfach vor, ich sag mal, 800 Leuten spielt, was schon eine Hausnummer ist, sondern ihr habt ja...
Wie ich vor 40?
das wollte ich jetzt nicht so offensichtlich machen, aber ist dir gut gelungen. So, Prost nochmal in die Ecke, Freunde. Wir sind übrigens jetzt gerade wieder bei Bacardi Rum Cola. Sepp, du bist hier wenigstens vernünftig und hast dich dem Pilz...
Pilsner Urquell, das Wasser des Podcasts entschieden. Und wir haben hier eine Flasche Pfeffi schon zur Hälfte fast geleert. Das finde ich gut.
Aber das ist irgendwie guter Drive. Aber mich würde es jetzt wirklich interessieren, was war so festivaltechnisch das, also sag mal rein von der Personenzahl erstmal, wo du dachtest, wow, das ist jetzt schon mal eine andere Hausnummer. Und im Gegenzug, aber auch ein Festival, wo du sagst, Mensch, das fanden wir eigentlich richtig geil. Oder wo du wirklich so dachtest, ja, das ist schon jetzt irgendwie ein bisschen Next-Level-Shit.
Also das ist eine ganz einfach zu beantwortende Frage. Und zwar hatten wir immer wirklich einen Softspot in unserem Heart für das Airbeat One. Wir haben beim SMS gespielt, beim Sputnik. Aber das Airbeat One hat irgendwie so kombiniert die netten Menschen dort im Norden. Also wir waren sehr oft im Norden, Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee, sehr, sehr oft. waren jetzt nicht immer die geilsten Gigs dort oben, aber es waren immer sehr, sehr nette Menschen. Und das hat man beim
Airbeat, aber nett.
Das hat man beim Airbeat irgendwie auch gespürt und wie sich dort um die Exe kümmert. Oder da gab es immer geiles Buffet, da gab es geiles Catering. Während, kann ich ja so sagen, beim SMS teilweise in leerer Kühlschrank mit irgendwie angefangenen Wasserflaschen hinter der Bühne standen. Das ist halt, ja, nicht so geil. Und dann hat ja auch irgendwas mit Wertschätzung zu tun. Und ich meine, klar, wir waren jetzt dort nicht das größte Licht. Wegen uns wird jetzt das Festival dort nicht voll, aber wenn man da wenigstens so die Basics erfüllt, und das dazu gehören halt einfach so wenigstens ein paar Getränke oder jemand, der sich um die Acts kümmert, der sich um den Transfer vom Hotel kümmert und solche Geschichten. Und das war halt beim Airbeat immer geil. Und dann war das Line-Up immer geil. Die Acts davor waren geil, die danach waren geil. Die Mainstage war von der Kulisse her spektakulär. Also deswegen, Airbeat One.
Beim Airbeat One auf der Mainstage gespielt?
Nein, aber...
Achso, ich wollte gerade sagen, also... Nie, dass ich euch das nie gegönnt hätte aus vollstem Herzen, aber das wäre dann an mir vorbeigegangen. Da war ich gerade mega überrascht.
Nein, aber.
Weil du gerade gesagt hast, die extra vor, die extra nach und die Mainstage war geil, deswegen.
Ja, wenn man mal so über das Gelände geht und sieht, dass sie halt jedes, die hatten ja jedes Jahr dieses
Airbeat One Thema. Haben wir schon öfter im Podcast drüber gesprochen. Hast du ja auch gesagt, ist das dein Lieblingsfestival in Dresden, in Deutschland? Entschuldigung.
Ja, absolut. Also da gebe ich dir auch recht. Also das war, wie du schon sagst, es ist eigentlich wirklich, wie man sich den perfekten Rummelplatz für Erwachsene vorstellt. Du kommst halt rein, hast diese mega Open Air Mainstage. Und ja, also das Lustige ist, das sieht man, finde ich, auch in den Reportagen. Und da kann ich vielleicht auch unseren Hörern, auch die jetzt vielleicht gerade in dem DJ-Bereich unterwegs sind, wir haben vor der Aufzeichnung schon mal drüber gesprochen. Ihr habt ja eine Zeit lang echt wirklich, finde ich, eine sehr, finde ich auch gut, realistischen Vlog immer gestaltet, der immer noch aktuell bei YouTube verfügbar ist, zu einer Zeit, wo YouTube noch nie, sag mal, die Dimension an Größe hatte, wie das jetzt im Jahre 2020 der Fall ist. Und habe mir die in der Vorbereitung auch noch ein paar Mal angeguckt. Und auch nochmal für alle, die jetzt nur immer sagen, ach Mensch, guck mal, da gehe ich hin, da mache ich wieder die Hände hoch und dann war das ein super Abend. Was sind so für dich eigentlich mit die positivsten Dinge, die du gerade auch aus dieser, ich nenne es jetzt mal Heavy-Zeit mitnimmst, wo ihr wirklich jedes Wochenende unterwegs wart, auch teilweise ja Doppelbookings und all möglichen Sachen hattet. Und was sind die Sachen, wo du denkst, ach guck mal, das ist jetzt so im Nachklapp, ohne dass man da jetzt negativ drüber reden will. Das ist so das, wo ich mir denke, ja, eigentlich ganz okay, dass das jetzt nicht mehr so ist.
Das ist eine Frage, die ich mir fast täglich stelle, ehrlich gesagt. Also natürlich ist es immer geil, wenn man das Gefühl hat, Leute happy zu machen mit was einen selbst happy macht. Und das war sehr oft der Fall, dass Leute nach dem Gig zu jemandem kommen und sagen oft, ich mag euch, ihr macht selbst, dass es, wenn es mir schlecht geht, dass es mir gut geht. Und es war wieder so geil mit euch und das kann man kaum toppen. Also deswegen auch jedes Foto, was wir gemacht haben, das haben wir alles sehr gern gemacht. Das ist jetzt nichts, wo wir gesagt haben, ach, jetzt kein Bock hier, wir machen jetzt weiter. Nee, im Gegenteil. Also jedes Foto, was wir gemacht haben, jedes Autogramm, was wir gegeben haben. Man lernt über die Jahre sehr viele gute Menschen kennen. Es gibt einige, die mir jetzt wirklich fehlen, wenn man sie nicht mehr regelmäßig sieht. Und das sind so die, würde ich sagen, schon die tollen Sachen. Aber natürlich hat es halt auch eine Menge Nachteile. Also wir haben vor dem Gespräch schon drüber geredet. Wenig Schlaf, dann dieses auf Knopfdruck happy sein, was gerade mir als eher introvertierten Menschen oft schwer gefallen ist, muss ich wirklich sagen. Viel Tiffy, viel leichter. Und ja, da trinkt man halt ein, zwei Getränke mehr, um das halt vielleicht eher in die Richtung zu lenken, in die es gehen soll. Und natürlich merkt man das halt, dass das dann halt auch Konsequenzen hat. Also ich hatte auch vor einer Weile wieder angefangen, alte Vlogs zu gucken. Und da fiel mir halt auf, wie oft ich krank war. Und das hat halt alles, denke ich mal, damit zu tun gehabt, dass, naja, keine Ahnung, wenn man im schlimmsten Fall Donnerstag, Freitag, Samstag unterwegs ist, vielleicht Samstag noch Doppelbooking hat. Und ich konnte in den Hotels nie gut schlafen, bin eh immer um 7, 8 wach. Egal, ob ich um 5 oder 6 ins Bett gegangen bin. Und ja, da rächt sich der Körper dann halt. Da ist man halt alle 2 Wochen mal irgendwie erkältet oder sowas. Und das habe ich jetzt halt seitdem diese intensive Zeit vorbei ist, habe ich halt nicht mehr. Also das merkt man jetzt schon.
Cheers, mein lieber Sepp.
Wir kriegen hier wirklich die Pfeffi-Flasche leer, ne?
Liebster, ja.
Ich habe so einen Schädel von gestern.
Ja, mal ganz ehrlich, das wundert mich nicht so.
Ich habe das schon überlegt, ne? Also wenn Siri nicht wäre, der Sprachassistent von Apple-Geräten, wäre ich heute nicht hier. Ist das nicht verrückt? Weil ich bin um 13 Uhr wirklich mit so einem Kopf, also wie beschreibt man das mit Worten, wenn man die Geste nicht machen kann? Also mein Schädel ist wahnsinnig angeschwollen, gefühlt. Zumindest, der platzt fast. Und so bin ich wach geworden um 13 Uhr. Wir sind jetzt 15 Uhr, der transparente gläserne Podcast. 15 Uhr am Samstag und nehme das gerade auf.
Gläser.
Und bin wach geworden und dachte mir so, boah, heute bleibst du komplett liegen. Und dachte aber noch so, es war noch so dieser Instinkt aus Vor-Corona-Zeiten, du könntest heute Termine haben oder Bookings. Hey Siri, welche Termine habe... Oh, danke. Welche Termine habe ich heute? Und die Antwort war, du hast einen Termin, 15 Uhr, Podcast-Aufzeichnung mit DC Mark und Super Sepp. Okay, Gut, quälst du dich jetzt aus dem Bett. Und genau so finde ich, also ich finde, darunter leidet der Podcast bis jetzt nie wirklich, aber ich finde, der sollte mehr darunter leiden, dass ich halt wirklich sehr
betrunken schon wieder bin. Ich kann eigentlich immer
ich hab einen Katzenbiss. Also
halt mal kurz die Fresse!
Ich wollte eigentlich erzählen, was gestern
nutz jetzt nochmal die Slots, jetzt will ich auch mal was sagen. Du hast irgendwas mit einer Katze erzählt, ja? Du hast einen Katzenbiss. So.
Katzenbiss!
Katzenbiss. Du, ganz ehrlich, wir haben hier nie wieder Gäste, wenn wir dazu weitermachen. Aber doch, kurze Frage. Freitag ist ja für uns der neue Samstag. Und um diese Frage...
Samstag ist mein Sonntag.
Und um diese Frage sozusagen mal noch neu reinzubringen...
Aber diese Fanboys.
Was hast du denn gestern eigentlich gemacht, liebe Lara?
Wenn ich das noch wüsste, also ursprünglich war der Plan, ich gehe in Glühwein trinken. Also, ich muss dazu sagen, am Mittwoch ist das neue Add-on für World of Warcraft erschienen. Und mein Ziel war, die ganze Woche World of Warcraft zu spielen. Aber jeden Abend, nachdem ich anderthalb Stunden World of Warcraft spiele, sagt mir meine Leber, nee, es gibt Glühweinstände, geh doch mal raus. Und am Freitag umso mehr. Weil dieser typische Rhythmus ist ja Freitag, Samstag, fick ich meinen Kopf. Und genau dieser Song von Finch Asozial kommt deswegen jetzt auf die Playlist. Und das sagt mir meine Leber. Und dann bin ich gestern rausgegangen, hab einen Glühwein getrunken. Okay, ging noch. Dann wurde mir empfohlen, dieser Rum mit heißer Butter. Hot Buttered Rum nennt sich das Getränk.
Das klingt schon
heiße
ekelhaft.
Heiße Butter, Rum, Wasser und so ein bisschen Honig und Zimt sind noch drin. Also wirklich ein sehr leckeres, winterliches Getränk. Wirklich geil. Es schmeckt... Kennt ihr dieses...
Schäm dich!
Das Zuckerwasser, was man im Sommer hinstellt, um die Wespen anzulocken.
Ja, die Lesben?
Sprite. Ist das?
Das Zuckerwasser, um die Lesben anzulocken?
Die Wespen. So schmeckt das ungefähr, aber in heiß und es ist wirklich so süffig, weil du merkst den Alkohol nicht, aber du merkst den halt dann irgendwann später. So. Und dann habe ich festgestellt, eine gute Freundin von mir ist am selben Tag in die Wohnung gegenüber eingezogen. Diese Geschichte kann nur schlecht enden. Ich bin also nach Hause, so um 0 Uhr grob, vom Glühwein trinken und hab gedacht, ey, die ist jetzt bei mir gegenüber eingezogen. Das gehen wir nochmal begießen. Bin darüber mit meiner Flasche Lillet und meinem Wildberry, den ich noch übrig hatte von unserer Sommerfolge letzte Woche, rübergezogen. Und naja, wir haben dann angefangen, Trinkspiele zu spielen, die ich alle nie begriffen habe. Man musste das Glas immer in der linken Hand halten und dann musste man das Glas in der... Guck mal, das ist schon ganz gelangweilt hier, dass wir nie mehr über Hochanständig reden. Und also das Fazit ist, ich bin 8.30 Uhr ins Bett gestolpert. Und ich habe heute früh Sachen in meiner Wohnung vorgefunden, die ich noch nie gesehen habe. Ich bin froh, dass alle Wertgegenstände noch da sind, aber anscheinend bin ich, also ich habe anscheinend meinem YouTube-Verlauf zufolge, habe ich letzte Nacht noch ganz viele Lady Gaga Live-Auftritte angeguckt und das mache ich sonst nur, wenn du bei mir bist.
Oh Gott, das stimmt auch so. Aber jetzt mal ganz böse gesagt, gibt es eigentlich auch so einen richtigen, wenn du das, jetzt ist ja insofern erstmal vor fünf Jahren, selbst wenn es letzte Woche gewesen ist, gab es bei dir denn eigentlich mal irgend so einen Gig, lieber Sepp, wo du dir dachtest, Mensch, es könnte sein, dass es heute einfach vor Playtime einfach auch mal, sag mal, ein Getränk weniger getan hätte.
Ja, auf jeden Fall der erste Hochanständig-Gig. Also unweit von hier, ich glaube 100 Meter weiter hinter mir, im ehemaligen Metronom, erster Hochanständig-Gig, war irgendeine Brothers Incognito-Veranstaltung und damals war die Tiffy noch im Lernmodus und ja, da hatte ich das Warm-up gespielt, dann mir die Brothers angeguckt und naja, wie das halt so ist und ja, das war wild. An was ich mich auch erinnern kann, war unser Auftritt in Wien, das müsste glaube ich 2015 oder irgendwie so in der Richtung gewesen sein. Jedenfalls hat derjenige, der das veranstaltet hat, ein wirklich krasses Line-Up dort aufgefahren und kurioserweise waren wir das einzige DJ-Team im ganzen Line-Up. Also da haben Acts wie Lüd Moore gespielt und viele andere. Und wir haben halt dann als DJ-Team den Abschluss gespielt. Und naja, so schwer zu verstehen, wie das Konzept des Internetradios war, war auch wahrscheinlich das Konzept der Veranstaltung schwer zu verstehen. Also es waren unterm Strich mehr Acts da als Zuschauer. Und da wir als Letzte dran waren und da nicht mehr so viel schief gehen konnte, naja, dann war auch ein sehr, sehr wilder Abend und ich erinnere mich dran, dass der Abend dann noch in irgendeiner in einer Wiener WG endete und ich dort noch eine...
Die Fußleiste unterschreiben?
Richtig.
Also eine ganz andere Frage, hat jemand von euch ein Feuerzeug einstecken?
Nein.
Ich habe alles mitgenommen, außer ein Feuerzeug.
Ich würde gucken. Also es ist wirklich heute sehr anarchisch.
Du musstest die Fußleiste von der Küche unterschreiben?
Aber das ist mega. Hatte ich das schon mal jemand
gefragt? Ich finde halt einfach diesen Satz geil. Mehr Acts als Gäste, weil das beschreibt eigentlich die Corona-Situation so richtig gut. Du kommst in so einen Livestream und da sind 48 Acts in 48 Stunden und dann stellst du fest, ja, aber das war's auch. Sonst ist halt einfach keiner im Raum und du bist halt auch alleine.
Mich erinnert das eher an meine Anfangszeit. Da war das auch manchmal gerne so.
Ich will das jetzt
so
mal wirklich ein bisschen auflockern hier.
Das ist die ganze Zeit schon sehr aufgelockert. Ich weiß gar nicht, was du hast, meine Lieber.
Nee, ich will es noch ein bisschen auflockern.
Okay.
Pass auf, wir machen jetzt den Dreier-Podcast in einer neuen Art und Weise. Das heißt, jeder hat eine Antwort und mir ist wichtig, dass der Supersepp als letztes antwortet. Und zwar, dein Lieblingslied von Hochanständig.
Super duper.
Here I am, weil damit habt ihr so eine, unbewusst, eine übelste Schwulenhymne geschaffen, die halt auch so für ich komm raus und hier bin ich und schaut mich an, vielleicht war es auch bewusst. Ich verbinde mit dem Lied halt einfach dieses Selbstbewusstsein. Also Here I am kam wirklich so perfekt, weil das ist bis heute noch der Song. Ey, also du hast mich ja schon öfter erlebt, wenn ich Here I Am im Club spiele. Also das ist halt wirklich, das beschreibt so krass das, was ich immer so denke, wenn ich im Club stehe. Wie ihr das gemacht habt.
Ja, wie wir das gemacht haben.
Verrückt.
Ich würde auch sagen, ich gebe jetzt eine kompliziertere Antwort. Also ich würde sagen, bester Hochanständig-Track, Here I Am. Effektivster Hochanständig-Track auf dem Dancefloor, super duper. Und unterschätztester Hochanständig-Track In Spring.
Stimmt, In Spring. Na ja, aber In Spring höre ich, also wirklich jedes Jahr, wenn der Frühling anfängt, ich poste das dann auch gerne in meiner Instagram-Story, mein erster Frühlingsspaziergang läuft nur mit In Spring von euch. Weil der ist halt, das ist halt so ein melodisches Ding, ne?
Also jetzt hab ich nach wie vor Gänsehaut, wenn ich das höre.
Klartext reden, weil du hast ja vorher gesagt, wir können über alles reden heute.
Wir können über alles reden.
Produktionstechnisch.
Hm.
Wie viel Anteil an den Tracks, die ihr so über die Hochanständig-Karriere veröffentlicht habt, habt ihr selber? Also
wir haben kein einziges Lied selbst produziert. Das ist
kein einziges.
Das ist auch, denke ich, kein Geheimnis, dass wir da mit jemandem in Dresden zusammengearbeitet haben, der jetzt auch mittlerweile über die Grenzen bekannt ist.
Zum Schluss?
Die ganz letzten Sachen. Also
ich würde sagen, alles, was so Future House ist,
wenn wir jetzt mit Jake Dell die Nummer hatten, hat hauptsächlich der Jake Dell die Nummer produziert, das ist schon klar. Aber alles, was Hochanständig pur war, wurde auch von uns und unserem lieben Tino zusammen gebaut.
Krass. Also ich wusste, dass es beim ersten Album der Fall war tatsächlich. So viel habe ich schon
gewusst. Wir hatten bloß ein Album.
Nein, also ja, aber ich meine, darüber hinaus habt ihr ja noch weitere Songs veröffentlicht.
Ja.
Und die waren ja vom Stil dann im Laufe der Zeit in Richtung Future House anders und deswegen dachte ich, dass die dann tatsächlich eher so, wie du schon gesagt hast, aus Richtung Jake Dell kamen.
Das wird wahrscheinlich auch eine gewisse Rolle gespielt haben, dass als wir 2009 angefangen haben, war jetzt von Anfang an klar, dass wir Produktion brauchen und zu der Zeit, kann ich jetzt offen sagen, wie es ist, dass ich ein großer Fan war von der Effektivität und dem Stil der Popmuschi-Produktion. Und dass ich damals schon mit dem Tino sehr guten Kontakt hatte. Und das so meine Anlaufstelle war für das Hochanständig-Projekt. Und er hat, also mit ihm haben wir dann die ganzen Sachen zusammen gemacht. Wir waren zwischenzeitlich mit ihm im gleichen Büro, also im gleichen Studio. Und naja, dann war es halt so, dass über die Jahre, es war ja auch ein ziemlich langer Zeitraum, dass er mit seinen Projekten halt in eine andere Richtung abgedriftet ist. Und dann, naja, vielleicht so ein bisschen dieses Gespür für die Clubs, in denen wir gespielt haben, so ein bisschen verloren hat. Und ich glaube, wir haben da mit den letzten Sachen, die waren, ich will nicht sagen zu gut produziert, aber zu,
ja, die waren zu, halt nicht mehr dieses Oldschool-Haus.
Es war halt nicht effektiv für den Dancefloor.
Die letzte Nummer war Ganja. Wenn ich mich richtig erinnere, war Ganja der letzte Track, den ihr offiziell veröffentlicht habt?
Nee, die letzte Nummer war, glaube ich,
ihr hattet noch den Nine-Man-Remix, der kommen sollte.
Nee, die letzte eigene Nummer war, glaube ich, die Time. Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau.
Fühl ich mich wie ein schlechter Fan.
Das Problem ist ja auch für uns, dass diese ganzen Sachen ja teilweise kamen ja Tracks irgendwie ein Jahr nach Produktion raus. Also das zieht ja immer einen Schwanz hinter sich, deswegen chronologisch das jetzt einzuordnen, fällt mir auch schwer. Aber ich glaube, die Time war unsere letzte eigene Produktion, die wurde auch noch vom Tino produziert. Und da die auch jetzt nicht mehr zwingend so hier in unserem, sag ich mal, im ostdeutschen Kosmos jetzt die Zielgruppe hatte, habe ich auch versucht, die auf einem internationalen Label zu verdienen, was wir auch hinbekommen haben. Also da war ich zweimal in London, um Gespräche zu führen und hat aber dann unterm Strich jetzt international auch nicht so viel bewirkt, wie wir uns erhofft haben. An der Stelle vielleicht auch noch eine Zusatzinfo, dass wir hatten halt damals so ein Paket produziert, auch Remixe, und das ist das Problem halt, dass auch einige Sachen nicht rauskamen, wegen, ja, dann gibt es halt immer so diese Ansage, ja, dass die mir jetzt irgendwie noch in den USA ab, dass das dort auf einem geilen Label rauskommt, dies und das, und dann irgendwie versiegt das dann oder so. Und ja,
das heißt, es gibt noch. Du hast auf der Festplatte, Sachen, ja. Also das letzte Unreleased, wo ich unbedingt rankommen wollte, wo ich den 120 dB Records, an dieser Stelle lieben Gruß an Chico, unbedingt haben wollte, war der hochanständige Remix von Nine Mann. Und der hat dann geschrieben, okay, den habe ich jetzt selber veröffentlicht, und dann habe ich den angehört und dachte mir, wir sind ja hier der transparente Podcast, offen und ehrlich, Gott sei Dank habt ihr den nicht rausgebracht. Der klang halt, also der klingt halt nicht nach euch. Ja, dieser Nine Mann Remix, der dann rausgekommen ist.
Hochanständig Remix zu Nine Mann Neue Release, das ist wirklich was, wozu ich nicht sagen will, weil das hat mich echt geärgert.
Okay. Wir hatten vorhin das Thema Catering. Ich arbeite jetzt hier mal besser meinen Zettel ab, bevor wir uns komplett verzetteln. Wir hatten das Thema Catering, und ich muss sagen, dieses Catering heute ist wirklich von Gott höchstpersönlich abgesegnet, weil vor mir an der Kasse im Rewe stand eine Nonne. Und die hat einen Mundschutz aus dem Regal rausgenommen, was direkt überhalb des Kassenbands hing, und hat ihren Arm quasi über unsere Getränke gehalten. Die Nonne. Deswegen würde ich sagen, Gott persönlich hat heute diesen Alkoholkonsum abgesegnet für diesen Podcast.
Deswegen hat Super Sepp uns auch das Weihwasser mitgebracht. Heute
Weihwasser!
Weihwasser vom Super Sepp. Ich komme da vorher nachher nochmal drauf zurück, weil es ist ja nun mal so, auch ihr im Endeffekt ja in einer Zeit groß geworden seid, wo einfach diese Labelarbeit noch maximal entscheidend war. Jetzt gerade zum Beispiel auch Lara, du produzierst ja auch, für den einen oder anderen, der es nicht weiß, auch wirklich fantastische Sachen, die du ja einfach, doch, also gerade die letzten mit Begenius.
Also wirklich die Standard-Plugins von FL Studio reißen wirklich viel raus.
Was das zum Beispiel in die Richtung angeht, und das würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren, ihr hattet ja meistens wirklich so diese Playtime, die uns jetzt ein bisschen verwehrt bleibt, nämlich so von meistens 1 bis 1,5 Stunden. Also ist ja so, wenn du bist relativ oft eigentlich für einen Abend gebucht, ich auch.
1,5 Stunden bleiben mir wirklich verwehrt, ja. Aktuell ja.
Was sind da zum Beispiel jetzt so ein paar Sachen, und das vielleicht auch wieder mal als kleines Hallo raus an unsere DJ-Kollegen, was dich jetzt zum Beispiel jetzt bei einem Act, der vor euch gespielt hat, was fandet ihr dann immer schon sehr, sehr gut? Du hast das vorhin schon mal so ein bisschen angesnippt, was bei der Brothers and Cognito-Geschichte der Fall war. Und was sind auch so Sachen, wo du dir denkst, ach, das ist zum Beispiel schwierig, wenn man als Act mit einem bestimmten Stil natürlich sozusagen auch gebucht wird, wo du sagst, okay, jetzt, wenn ich hier allein vinyltechnisch unterwegs bin, da habe ich natürlich trotzdem einen anderen Kosmos, den ich dort mir eröffnen kann.
Also das ist ein Thema, da können wir eine ganze Folge wahrscheinlich drüber spinnen. Also das, ich fang nochmal beim Vitali Brothers an, der mich da wirklich sensibilisiert hat, wie wichtig das für ein Act ist, weil wir auch ständig im Kontakt standen, wie wichtig das für den Main Act ist, wer welches Warm-Up spielt. Die Leute auf dem Dancefloor kriegen ja manchmal nicht so richtig mit, wenn dann dieser Wechsel stattfindet, und meistens ist ja so, dass ein Act halt auch irgendwie einen musikalischen Anspruch hat, und wenn dann halt davor Resident Evil seinen kunterbunten Mix zum Besten gibt, ein Mashup nach dem anderen prügelt, dann kann es halt schon passieren, dass wenn die Crowd nicht 100% auf den Act geeicht ist, was in der Diskothek ja oft der Fall ist, dass das dann sich anfühlt um eins wie ein Loch, was ja nicht passieren sollte. Das ist auch was wir in den letzten Jahren unseres Schaffens immer mehr beobachtet haben, dass die Warm-Upper halt absolut scheiße waren. Also die haben sich halt gefreut, dass das halt um 11 der Flur voll war, dass die Leute da schon die Hände nach oben gehalten haben. Aber das ist halt bloß die halbe Wahrheit. Das Problem ist halt, dass die Leute dann nicht wie früher bis um 6 bleiben, sondern dass es die Leute dann um 3 gehen. Und das ist weder für den Main-Act gut, das ist nicht für den Veranstalter gut, das ist für niemanden gut. Außer für den Warm-Upper, der sich dann halt abfeiert und sagt, oh, ich war geiler als der Main-Act. Aber das war halt, das klingt halt immer blöd, aber das war halt früher anders. Und da hatte der Warm-Upper einen gewissen Respekt vor dem Act, der hat sich damit beschäftigt, was der in den letzten Wochen so gespielt hat, Zeug, das halt nicht gespielt oder versucht halt lautstärkemäßig und dramaturgisch und geschwindigkeitsmäßig da nichts vorwegzunehmen. Und in der letzten Zeit haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, dann halt so bei 124 BPM gespielt, und wenn man dann halt im Zweifel, das gab es wirklich, vom Warm-Upper mit 138 BPM übernimmt, dann fühlt sich das halt für den Gast in der Diskothek an, als ob jetzt, ja, als ob man jetzt gehen sollte, ne? Und das ist halt dann wirklich schwierig. Und wenn dann schon alle roten LEDs blinken, die es gibt, und ja, darauf habe ich halt, wenn ich das Warm-Up gespielt habe, wirklich Wert gelegt. Und wahrscheinlich war dann auch der musikalische Schritt, um halt nochmal dorthin zu gehen, weil ich es eigentlich viel geiler finde, wenn man in einen leeren Club geht, die Leute kommen, wollen sich unterhalten, dass man da halt schöne, angenehme Musik spielt, leise. Und wenn man dann so in die Gesichter guckt und versteht, okay, jetzt können wir so die nächste Ebene erklimmen, dass man dann halt im Idealfall einen Hit zündet, den Flow voll macht, dann schon wieder ein bisschen runterfährt, dass die Leute, ja, dass man, wie als ob man so eine Feder vorspannt, und wenn dann der Main Act kommt, dann muss halt der Warm-Upper sein Ego mal zurückstellen und sagen, okay, jetzt kommt die, weswegen es halt hier diesen Abend heute gibt, die sich diesen Ruf erarbeitet haben. Es ist ja nicht so, dass der Warm-Upper nicht auch diesen Ruf erarbeiten kann. Das macht er nicht mit scheiß Warm-Ups, indem er einfach alles gibt, was geht, sondern indem er halt zeigt, dass er musikalisches Verständnis hat und den Abend dramaturgisch aufbaut. Und das gab es halt in letzter Zeit. Also wenn ich mich an die letzten 2 Jahre erinnere, dann kann ich es an einer Hand abzählen, wie oft das wirklich geklappt hat. Und am Ende resultiert es schon wirklich dahin, dass wir dann halt in unseren Raum gegangen sind, wo wir unsere Ruhe hatten, gar nicht gehört haben, was der für einen Scheiß gespielt hat, welche Mashups er da zusammengerührt hat und was
vorher. Im besten Fall hast du dann aber die Gefahr, dass du auch was doppelt spielst, ne?
Ja, aber das, ganz ehrlich, dann ist das Problem des Warm-Uppers.
Ja.
Nö. Also,
wenn der Warm-Upper die ganze Zeit hochanständig Songs spielt und danach spielen hochanständig,
genau,
ist das
wollte ich, blöd. Das wollte ich auch noch erwähnen. Es hat tatsächlich,
das würde mir nie passieren.
Es hat tatsächlich ein, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber da hat der Warm-Upper mit dem letzten Track super duper geendet. Und das ist dann was, wo ich dann wirklich keine weiteren Fragen mehr stellen muss.
Also das ist, also da muss man halt auch sagen, da ist es ja cool, dass ihr jetzt auch nicht so eine Act seid, die jetzt mit einem Mega-Management ankommen. Da gibt es ja auch Acts, für die ist das wahrscheinlich das Ende der Karriere, wenn die das machen. Wenn die jetzt irgendwie, sag ich mal, vor Robin Schulz das Warm-Up spielen und dann Prayer in C als letzten Track spielen, also dann ist einfach die Karriere auch zu Ende. Der spielt dann dort nie wieder. Da wird das Management dafür sorgen, deswegen meine ich.
Ich glaube,
die Herangehensweise, ich ziehe mich jetzt zurück in den Raum und höre mir das gar nicht an, was der spielt, noch die bessere Variante, anstatt dann wirklich da hochzugehen, schon mit so einem Hals und sich zu denken, boah, der hat uns jetzt hier alles verdorben, der hat unseren Hit weggespielt.
Ja, keine Ahnung. Wir haben dann irgendwann aufgehört, uns darüber zu ärgern, dass es. Wir haben dann unser Programm durchgezogen, irgendwie angepasst an die Leute. Und wenn es halt irgendwie in die eine Richtung besser funktioniert, dann haben wir es halt die gelenkt. Aber man kann sich ja dann nur in einem bestimmten, sag ich mal, in einem bestimmten Bereich bewegen. Das ist ja nicht wie so ein Resident oder so wie so ein Warm-Upper, der da von, also wo es ja wirklich genreübergreifend geht. Wir waren ja da wirklich schon, dass wir so einen Ordner Hits hatten. Und wenn dort, keine Ahnung, da waren vielleicht 10 Lieder drin, das waren halt aber dann für uns schon so die Sachen, wo man sagt, wenn wir den Ordner nicht brauchen, wäre es eigentlich geiler. Aber ja, der kam dann oft zum Einsatz und wenn die Sachen schon im Warm-Up getoppt werden, ja, ganz ehrlich, dann, keine Ahnung, das gab es auf jeden Fall.
Kann dann halt auch im negativen Fall dazu führen, das Phänomen hatten wir, glaube ich, letztes Jahr, wenn sich die Acts dann wirklich so rausnehmen und sagen, oder rausziehen und sagen, ich höre jetzt nicht mehr den Voreact an, passiert dann sowas wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf den Festivals, wo jeder Fischer mit Losing It gespielt hat. Weil einfach keiner mehr gehört hat, was der Voreck gemacht hat. Ne? Das ist halt auch gefährlich.
Aber ich finde, das, was Sepp gesagt hat, ist eigentlich auch genau richtig. Und also gerade in dem Bereich, und da gebe ich dir komplett recht, und das finde ich auch, sollte man nochmal nach außen geben. Also, es ist ja zum Beispiel auch ein Name, über den wir jetzt gerne ein bisschen reden können oder so. Aber ich hatte, und das hattet ihr auch mehrmals, das Vergnügen mal mit, vor ein paar Monaten war das erst, mit Gestört, aber geil zu spielen. Und dort zum Beispiel kam in dem Fall...
Warm-Up-DJ.
Ja, und da muss man, und da habe ich aber komischerweise meine Aufgabe in dem Moment insofern auch dann trotzdem verstanden, wo ich weiß, okay, es ist wirklich, es zerschießt dir den kompletten Abend und eigentlich ist es fürs, wie du sagst, Publikum ungeil. Es ist für den Veranstalter und für alle relativ doof, wenn ich jetzt der Meinung bin, Mensch, also dann machen wir doch nochmal schön eine halbe Stunde Hardstyle, vorgestört, aber geil, weil, auch da gebe ich dir wieder recht, der Unterschied, weshalb dieser Laden voll geworden ist, und das muss man jetzt auch nochmal an alle Kollegen sagen, ist nun mal einfach, das weiß ich auch selber, nicht, dass dort irgendwie DC Mark im Warm-Up spielt. Und wie du sagst, es ist eigentlich sogar der falsche Aspekt, dann daran zu gehen und sagen, ach, die haben mir alle gesagt, dass ich als Warm-Up viel besser war. Und dann denke ich mir, nee, da hast du alles falsch gemacht. Wenn das jemand sagt, sondern wie du sagst, du sollst im besten Fall ja gut darauf hinarbeiten, dass dann auch wirklich um eins mit euch die Peak ist. Hinten raus kannst du dann vielleicht auch das noch in eine Richtung verbasteln, wie du das ja gerne möchtest. Aber das habe ich leider auch schon manchmal erlebt, wie du schon sagtest, Thema Robin Schulz, einen falschen Pre-Act, wo man weiß, ja, das ist dieser Stil, den er spielt. Auch was du sagtest, du kannst dann natürlich nie ausweichen und sagen, okay, da spielen wir halt jetzt mal Amsterdam, weil das jetzt hier gerade so gut kommt. Sondern das ist ja schon so.
Hochanständig haben nie Amsterdam gespielt von Cora.
Nee, deswegen habe ich ja gesagt, das kannst
du jetzt betten.
Nein, deswegen habe ich ja gesagt, das kannst du als Act nie machen. Und deswegen finde ich, ist das schon wirklich auch wichtig. Und dann ist das auch manchmal sinnlos. Zum Beispiel auch selbst, wenn du vor Konzerten spielst. Ja, wenn du weißt, dass, sag mal, bei Konzerten, ich sage jetzt mal, Beatrice Egli spielt, dann...
Ich mein Herz brennt als letztes.
Ja, genau. Nee, also das finde ich aber wirklich auch echt sehr, sehr gut, dass du das in die Richtung gesagt hast, um das mal wieder ein bisschen aufzulockern. Du sagtest gerade, dieses gesamten Thema Doppelbookings, das kommt bei uns relativ selten vor. Und wenn, ging es bei mir bis jetzt...
Kostet uns das den Hals.
Das genau.
Ist auch schon mal schief gegangen.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe also irgendwie bis letztes Jahr habe ich noch immer zwei, also hatte ich einmal im Jahr oder zweimal, das ist ein Fall... Ein Doppelbooking heißt, Veranstaltung A sagt, was weiß ich, du spielst von 22 bis 0 Uhr in Leipzig und von 1.30 Uhr bis 3 Uhr in Dresden. Klingt immer super, macht sich auch in der Timeline. Frage, was habt ihr denn Erfahrung mit Doppelbooking und wie habt ihr das logistisch hinbekommen? Und habt ihr es immer logistisch hinbekommen?
Ja, wir hatten ja zwischenzeitlich ein Tourfahrzeug mit 300 PS. Wir sind sehr, sehr selten zu spät gekommen, das muss ich wirklich sagen. Und haben da auch alles im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gegeben, dass das auch passt. Was ich halt so rückblickend eher als Negatives beim Doppelbooking betrachte, ist halt der erste Gig. Weil man beim ersten Gig schon im Kopf, beim ich steige ins Auto, hoffentlich kein Stau, hoffentlich nicht irgendwie irgendwelche andere Quatsch, irgendwelche Umleitungen. Ich meine, wir sind ja auch die ganze Zeit irgendwie Google Maps basiert oder navigationsbasiert. Wenn da mal irgendwie die Straße gesperrt ist, Das wissen wir halt nicht. Ne? Und dass sowas halt nicht passiert und da ist man halt beim ersten Gig halt im Kopf nicht so richtig frei und ja, aber das ist, glaube ich.
Während du gerade auflegst, kannst du das da nicht abstellen?
Nee. Also,
das ist krass.
Aber allgemein, das ist.
Wir stellen vieles ab, oder? Während wir gerade aktuell spielen, schalte ich komplett die Umwelt aus. Krass. Nee, ich bin froh, dass ich dann immer Leute hatte, die irgendwie dann mitgekommen sind, so als Fahrer, weil ich habe ja Gott sei Dank auch keinen Führerschein, den hätte ich auch nie lange. Hatte ich immer Leute dabei, die dann gesagt haben, hier, wir müssen jetzt auch los. Hm. Also die dann quasi mich an der Hand genommen haben und gesagt haben, hier, du musst zum nächsten Gig.
Nee, das ist ja das, wir hatten ja nie irgendwie einen Tourmanager oder irgendwas sowas dabei. Wir waren ja immer auf uns selbst gestellt, wir sind immer selbst gefahren. Und natürlich hat man dann diese Verantwortung auch ständig irgendwie im Kopf, also so sich gehen lassen und dann sagen, hier, ich bin jetzt der Künstler und huch, jetzt bin ich mal 3 Stunden zu spät, das gab es bei uns nie, also wir haben das auch wirklich ernst genommen, und weil selbst wenn wir wussten, dass wir in die Ostsee fahren und dort die Veranstaltung schon von rein scheiße ist, wir haben es trotzdem bis zum Ende durchgezogen, wir haben nie irgendwie, also ich wüsste es nicht, wo wir mal Starillion haben durchscheinen lassen, und das vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide parallel immer normale Jobs hatten und diese Realitätssinn nie verloren haben, wie man eigentlich für Geld arbeiten muss. Und das
ist in dem Podcast eigentlich falsch.
Ja. Das klingt vielleicht, das klingt vielleicht ein bisschen spießig, nee, aber selbst wenn da 10 Leute davor standen, haben wir uns nicht gehen lassen und haben gesagt, hier, ach Mensch, hören wir halt eine halbe Stunde eher auf oder so. Im Gegenteil, also wenn die 10 Leute richtig Bock hatten, haben wir halt auch mal eine halbe Stunde länger gespielt oder so. Das ist,
ihr seid halt auch nie der Typ gewesen. Also es gibt diese Acts, wir nennen keine Namen, die dann so sind, hier, in 3 Minuten endet mein Slot, für den ich gebucht bin. Jetzt wird übernommen. So wart ihr nie. Also so habe ich euch nie empfunden. Wir hatten ja auch mal das Vergnügen, zumindest parallel zueinander auf unterschiedlichen Floors trotzdem bei denselben Veranstaltungen zu arbeiten. Und ihr wart halt nie so dieser unentspannte Typ. Ich erinnere mich an eine Szene, wo meine Schwester in der Partycrowd stand und einen Ball auf den Cue-Button von der Tiffy geworfen hat, während die gerade versucht hat, einen Übergang zu machen. Und die Musik einfach mal aus war. Und ihr wart einfach grundlegend immer so tiefenentspannt und so sympathisch und habt immer was Lustiges draus gemacht. Also das können wir beide natürlich im übertriebenen Sinn. Wir nehmen das Mikrofon und er ruft sowas wie, wie war das hier, keine Getränke ohne Alkohol. So eine Sachen. Ihr macht das dann halt so durch Körpersprache aus und wart immer so tiefenentspannt, trotz dass man wusste, okay, die spielen aber in 2 Stunden dann noch mal in Bad Blankenburg oder wie das heißt, irgendwie, wo ihr dann immer hingefahren seid.
Ich erinnere mich jetzt auch
an euch das nie angemerkt, dieses, dass ihr im Kopf immer noch schon bei der nächsten Veranstaltung seid.
Ja, aber ich erinnere mich jetzt in dem Kontext auch noch mal an eine Veranstaltung, als wir hier irgendwo Richtung, ja, irgendwo zwischen Dresden und Bautzen gespielt haben und danach noch nach Thüringen mussten. Und da wirklich, das war auf die Minute getimed. Und da hat mich am Tag danach eine böse Nachricht erreicht von einer Connection zum Veranstalter, dass er erbost war, dass wir nach dem Gig gleich die Abrechnung machen wollten etc. Obwohl es eigentlich zu begründen war, dass wir ja wirklich jede Minute wertvoll war und wir da nicht irgendwie noch hier Smalltalk und noch auf ein Getränk und hier, wie läuft's bei dir und dies und das. Hat mich das trotzdem so beschäftigt, dass ich dann nochmal mit demjenigen Kontakt aufgenommen habe und das versucht habe zu erklären, wo andere dann wahrscheinlich sagen würden, ach, scheißegal, weißt du, wir sind jetzt hier die Stars. Nee,
jetzt, also, wo wir die Abrechnung gemacht haben, ist ja auch Wurst.
Ja.
Gibt es ja bestimmt gerade so Major-Deal-Acts, die dann sagen, ey,
ist nee, mir also auch egal. Ich denke und hoffe, für Außenstehende ist es vielleicht mal ein bisschen anders, aber dass wir von Anfang bis Ende mit beiden Füßen auf dem Boden waren und für jede geile Mucke dankbar waren, für jeden Erfolg irgendwie dankbar waren, weil wir jetzt halt wirklich auch hart erkämpft haben. Also es ist nicht so, dass irgendwie ein krasses Management auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hier, macht jetzt so und jetzt Image dies und das. Alles, was wir gemacht haben, war von uns ausgedacht. Wir haben alles selbst gemacht, ob das die Videos waren. Natürlich die Produktion, also
unser Vorteil, war nie ein Geheimnis, dass wir grafikaffin.
Genau, also es war wirklich so viel in-house.
Ich glaub, Merch. Ey, die Logos, die ihr dann auch immer, ey, wirklich, also auch dieses 8 Years, das T-Shirt, das trage ich heute noch gerne, weil das einfach typografisch und grafisch so gut inszeniert ist.
Ja.
Richtig das, gut gemacht.
Das war halt auch die geile Zeit, als wir zusammen ein Büro hatten, wo wir uns jeden Tag gesehen haben, wo wir Ideen schnell ausdenken und umsetzen konnten, wo wir nicht angewiesen waren auf irgendwelche Menschen, wo wir einfach das, was der Gast oder der Fan oder wie auch immer gesehen hat, das war 100% wir und das war nicht irgendwie ein Managementplan oder irgendwie Marketingstrategie oder irgendein Quatsch, sondern das war einfach authentisch wir und klar wollten wir irgendwie Erfolg haben und auch unsere Miete und unsere Miete zahlen und unseren Kühlschrank voll machen. Natürlich muss man damit auch Geld verdienen, aber ja, ich denke, dass ein authentisches Projekt war, auf das man im Nachhinein einfach nur stolz sein kann.
Ich würde jetzt einfach sagen, also langsam wird es, glaube ich, Zeit. Wir haben eine Stunde bestimmt schon gesprochen. Ich würde sagen, wir machen so langsam den ersten, erste Pause, gleich. Vorher habe ich aber noch ein Spiel. Das spielen wir noch. Ich würde sagen, ich sage euch Stichwörter und wir nennen jeder einen Track. Aber ich finde, die Playlist ist schlimm. Unsere Podcast-Playlist. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Die Playlist ist richtig schlimm. Aber ich finde, wir können sie schlimmer machen. Ich würde einfach gerne viele Songs hinzufügen, weil wir haben die 20. Folge. Es ist ein Magic Moment. Ich würde gerne Stichworte nennen und jeder nennt einen Song zu diesem Stichwort.
Eine Sache anmerken, also ich habe wirklich Probleme, Tracks und Titel zu benennen. Also ich bin noch aus dieser Vinylzeit, wo man wusste, das Lied klingt so, wenn das Cover so aussieht. Und nicht, wenn
das. Das hat meine Ex-Freundin auch immer, die hat immer Songs am Cover erkannt.
Ja, ist so. Also ich.
Ich war immer eifersüchtig auf dich, weil meine Ex-Freundin irgendwie so ein Secret Crush auf dich hatte, ne?
Was ist denn ein Secret Crush?
Na, Secret Crush heißt, die war so ein bisschen verliebt.
Man könnte sagen, eine versteckte Verliebtheit, die man nicht nach außen
tragen
durfte.
Ich habe immer gesagt, bin ich dir nie alt genug, weil du guckst den selbst immer so an.
Und
also meine Ex-Freundin kennst du ja. Ja, Gott sei Dank hast du gerade kein Mikro. Ja.
Piep. Und was aber viel schöner ist, man muss auch wirklich sagen...
Die hört den Podcast übrigens nie.
Achso, okay.
Das kann man sehen. Aber die weiß auch warum.
Das Schöne ist, ich sehe euch ja gerade neben übersitzen und ich muss sagen, wenn ich dich angucke, liebe Lara, ich würde mich auch für Sepp entscheiden.
Also, ja, Sepp sieht heute auf jeden Fall jünger und erholter aus als ich. Und er ist doppelt so alt wie ich, das ist so witzig. Also 50 bist du noch nicht, aber gefühlt. Also das Spiel habt ihr verstanden. Wir spielen das Spiel jetzt noch und dann gehen wir in die Pause.
Korrekt.
Ansonsten falle ich hier wirklich bewusstlos vom Stuhl.
Hau mal raus, na hier mit den Stichworten.
Das erste Stichwort ist abstoßend. Einen Song zum Wort abstoßend. Welcher Song kommt dir als erstes in den Kopf, wo du dir denkst, ach, der ist echt abstoßend?
Thüringer Klöße.
Bei mir ist es, wie heißt sie? Mia Sophie mit Froop Song.
Fruchtalarm,
dankeschön. Von Mia Sophie.
Abstoßend. Sepp, was fällt dir dazu musikalisch ein?
Ja, also ich kann es nur beschreiben. Ihr müsst mir jetzt helfen. Wie heißt der österreichische hier Schlag?
Andreas Gabayé.
Genau, und dieses Odioli.
Hula Palu.
Genau, oh Gott,
das jetzt haben wir den auf der Playlist, super. Den haben wir immer versucht zu vermeiden, ne? Okay, nächstes Stichwort. Achtung, 90er Jahre Trash.
Fangen wir gerne an.
90er Jahre Trash, denke ich an The Sign.
Von Ace of Base?
Richtig.
Da denkst du aber bei Abstoßen dran.
Nee, bei 90er Jahre Trash.
Ach so, stimmt.
Nächstes Stichwort, 90er Jahre Trash. Ace of Base, I Saw the Sign.
Ich dachte, das ist jetzt wie die Reise nach Jerusalem. Na, ach, okay. 90er Trash fällt mir sofort ein.
Nicht.
Alles, was ich spiele.
Alles.
Wenn,
hat's doch diese...
Dr. Bombay mit Calcutta.
Hathaway mit, wie war denn sein Hit?
What is love? Baby, don't hurt me.
Genau das.
Okay. Castingshows.
We have a dream, DSDS United. Ja, jetzt mach du mal, Lara.
Ja, ist für mich gar kein Problem. Und zwar Nupagadi mit Poison.
Ich muss wirklich sagen, ich habe nie eine Castingshow geguckt. Aber ich erinnere mich daran, dass DSS wird wahrscheinlich die erste Staffel gewesen sein, wo hier Kübelbeck und guckt. Genau. Und Alexander Klaas hat immer so ein Disco-Lied gesungen.
Maniac.
Ja. Genau, aber das ist ja nicht sein eigenes Lied, sondern das hat er bloß nachgesungen. Aber Maniac, das ist da, das, was ich denke, wenn ich an Castingshows denke.
Gibt es das bei Spotify? Maniac?
Ich hoffe nicht. Ich glaube maximal. Ich
glaube hoffentlich nicht.
Die Hintergrundinfo wird mal zu mal sagen, es gab damals die sogenannte World Idol, wo sozusagen, es war ja ein Franchise-Konzept, was überall hin transformiert wurde. Und da hat man irgendwann mal gedacht, Mensch, guck mal, lass doch mal alle zusammenholen. Und das war dann dieser fantastische Auftritt, wo mit schlechtem Tanz und allem drum und dran Alexander Klaas Maniac zum Besten gegeben hat und ich glaube, grandios gescheitert ist.
Nächstes Stichwort, typisch Hochzeit. Weiß ich jetzt nie, ob ihr als hochanständig oder du als Super Sepp schon mal auf einer Hochzeit gespielt hast, noch nie.
Perfect Ed Sheeran.
Ich würde sagen, Cora mit Amsterdam.
Was ist, geht jetzt um ein Lied, was ich dort spielen würde auf einer Hochzeit?
So, typisch Hochzeit, du weißt, die Hochzeit wird super.
Irgendwas von Dido.
Aber wenn du White Flag, wo es darum geht, dass du eine Beziehung aufgegeben hast, jetzt, also Dido ist tot. Das ist aber nie lustig.
Also, dass hier in diesem fragwürdigen Podcast über Deido hergezogen wird, muss ich auch noch dazu sagen, das finde ich...
Ist eine gute Freundin vom Sepp.
Höchst schlecht, weil ich muss jetzt mal gestehen, ich mag Deido. Vor allem dieses erste Album...
Deswegen bin ich ja so traurig, dass sie gestorben ist.
Das Album, wo Eminem dieses
Sample... Das war Life for Rent. Das Album war Life for Rent. Thank you. Ja, war Life for Rent.
Wie auch immer. Also das... Ja,
hören doch wirklich Muttis, die Weißwein trinken, sie ihr Kind schlafen schicken.
Die Texte ausgeblendet, das vielleicht ein bisschen sehr love und cheesy bezogen sein, aber produziert von dem, wie die Tracks produziert sind, hat ja ein Hauptteil ihr Bruder, der das Mastermind von Faceless ist, gemacht, muss ich sagen, mega geil.
Okay, letzter Titel, letztes Schlagwort, zu dem wir alle einen Song nennen, ist Arschwackeln. Bei mir ist es Anaconda von Nicki Minaj.
Und das Schlimme?
Also diese typische, wenn die Mädels tanzen, tanzen auch die Jungs. Diese typische Aussage, die du öfter mal von Veranstaltern hörst, du musst die Mädels zum Tanzen bringen. Arschwackeln.
Da fällt mir einfach auch klischeemäßig ein Single Ladies von Beyoncé.
Aber eigentlich müsste man ja wirklich mal die Playlist um irgendwas von uns ergänzen, weil wenn mich nicht alles täuscht, ist von uns nichts drauf.
Nee, aber wir haben doch vorhin durch das Spiel mein Lieblingssong von Hochanständig schon Songs
drauf. Darf ich dir ganz kurz, was ich mir, das habe ich bei mir sogar...
Wir fügen alles, die ganze Diskografie von Hochanständig.
Nee, pass auf, ich hab was bei mir im Smartphone stehen, das bist du mir leider zuvor gekommen, aber das nehme ich jetzt für mich in Anspruch. Ich bin dafür, wir machen diese Woche in unserer Playlist einfach mal einen kompletten Hochanständig-Takeover. Das heißt, wir hauen wirklich unsere ganze Scheiße mal raus und das jetzt hier nie noch irgendwie um zu...
raushauen, weißt du, was das für eine Arbeit
ist? Naja, warte, ich weiß schon, wie wir das machen. Ne, pass auf, wir setzen uns zusammen, das schneiden wir auch irgendwie raus. Wir machen wirklich mal einen kompletten Hochanständig-Takeover. Wir machen 15 knackige Tracks von euch. Ihr habt ja eigentlich ja wirklich mega viele und echt, finde ich, vor allem, das muss ich nochmal, sorry, es wird so ein Honig ums Maul geschmiere, aber ich bin ja noch, als es hieß Produktion, die aus dem sächsischen Raum kommen. Das hieß leider eigentlich bis ins Jahr 2010 für mich immer nur sehr viel DJ Happy Vibes und sehr viel DJ Happy Vibes so. Und ich war wirklich mega froh, auch als ich
das erste Mal im Club stand und gesagt habe, kannst du was von Hochanständig spielen?
Ich habe, also fair, auch da muss man sozusagen...
Boys and Girls.
Ich werde nie vergessen, die Enter the Floor, die habe ich mir damals irgendwo halt, weil immer die neuen Releases angehört, das weiß ich noch genau, als digitalen Download damals schon runtergezogen und ich dachte mir, krass, das hat irgendwas mit Dresden zu tun und es klingt nicht so Billo-mäßig nach Dresden, wie halt einfach bis dato auch wirklich viele Produktionen waren. Ich gebe dir recht, alles was Stereofunk, Popmuschi-Produktionen in den 2000er waren, die hatten schon ein Level, was aber, ich sag mal, wie du schon sagst, soundmäßig bei uns in der Region immer schwierig leider war. Deswegen freue ich mich auch, dass, wie du schon sagst, dass einfach dort in dem Producing-Sektor das einfach für unseren lieben Mr. T nach oben gegangen ist, aber dort natürlich auch eher auf der internationalen Ebene, wo man halt sagen muss, manch Track wäre einfach hier im sächsischen Raum irgendwo zwischen Kleinpösner und Torgau jetzt nicht ganz so groß geworden.
Wenn die Anstandslosen durchgeknallt, genau. Alles übernehmen.
Und an dieser Stelle würde ich jetzt einfach sagen, wir nehmen den neuen Track vom Tino, die Exotica, einfach auf die Playlist, weil das hat er verdient. Und was ich mega geil finde, ist, dass er die Eier hatte, jetzt nach dem Mega-Radio-Hit, den er hatte, einfach mal eine Clubnummer nachzuschieben. Also das machen nicht alle. Und ich glaube, die Versuchung war sehr, sehr groß, in eine wirklich kommerzielle Richtung zu lenken. Und er hat mir auch gesagt, dass die Möglichkeiten bestanden. Und jetzt einfach so einen Club-Track rauszuhauen, mega geil.
Und an der Stelle möchte ich auch noch einfach mal erwähnen, da muss ich jetzt mal auch kurz Ladezeit mit in Anspruch nehmen.
Hast du schon wieder heimlich Videos von 14-Jährigen, die du hier im Hintergrund laufen hast?
Eine Person, die es auch gemacht hat, was du gerade gesagt hast, die kommerziell hätte nachschieben können, aber wirklich eine Clubnummer nachgeschoben hat, ist David Puentes. Der hat Banana rausgebracht und das ist wirklich das schlechteste Lied, was ich je gehört habe. Da muss ich sagen, das zu bringen auf Warner Music. Ey, David, wirklich, ich hoffe, deinen Hunden geht's gut. Ich überspringe deine Story mittlerweile bei Instagram auch wirklich, weil das ist mir zu viel Influence für Kaffeemaschinen. Aber ansonsten, schön, dass du auch mal einen Song wieder rausbringst, der einfach auch wirklich kein Hit ist.
Wir gehen in die Pause und sehen uns danach weiter mit Pause. Der fantastischen Lara Likör, mit dem Super Sepp, der aktuell noch lächelt. Da bin ich immer ganz glücklich.
Noch.
Bis gleich.
Aber er verliert auch langsam die Lust.
Das glaube ich nicht.
Bis gleich.
Nächste
Zweite Hälfte.
Ach, schön. Ich muss wirklich dazu sagen, wir könnten uns das eigentlich angewöhnen, dass wir öfters in gastronomischen Einrichtungen, die ja aktuell einfach mal flächendeckend verfügbar sind, weil einfach nie aufhabend, dass wir das gerne nutzen, ja.
Man merkt schon, dass hier auch seit mindestens 4 Wochen einfach keine Menschenseele mehr in dem Raum war.
Außer wir.
Außer wir.
Und unsere Herzlichkeit.
Wir wärmen die leeren Läden der Gastro. Also fragt uns gerne an über unseren Instagram-Account, wer ausschenkt, oder über werausschenkt.de, unsere Website, ob wir in eurer gastronomischen Einrichtung auch gerne mal die Restbestände austrinken würden. Wir kommen gerne rum. Und wir bringen auch den Supersepp mit, der immer noch bei uns in der Runde ist, in dieser zweiten Hälfte dieses Podcasts. Und hier, wir haben jetzt öfter über skurrile Instagram-Werbungen gesprochen. Aber es gibt ein Problem. Kennt ihr beide noch Popstars, die Castingshow?
Hallo, ich bin 80, Popstars. Ich kenne es noch.
Und die haben jetzt einen Deal gemacht mit den ganzen Streaming-Plattformen und haben alle Popstars-Acts der letzten Jahre gebracht. Und ich kriege bei Instagram aller zwei Stories keine andere Werbung mehr, außer Folge dieser Playlist, die alle Popstars-Künstler beinhaltet. Und ich denke mir, ey, ich kenne Monroes, ich kenne die No Angels, Nupagadi, okay. Aber den Rest kenne ich halt auch einfach nie. Warum soll ich der Playlist folgen? Warum werde ich mit Werbung zugebombt für so eine abgehalfterten Castingshow-Leute, die auch eigentlich heute keinen mehr interessieren? Also wer kam jetzt 2020 auf den Trichter? Wir haben Lockdown und die verdienen wir jetzt mal an die Streaming-Plattform.
Also vielleicht entsprechend der Acts abgehalftert, passend zu dir, ist es halt einfach auch so, dass die gesagt haben, Mensch, du bist hier unsere erste Ansprechpartnerin für Schick mir einen Engel von Overground und einfach die Preluders nochmal hin und her. Und hier gibt's ja noch Sam und Annie, die haben wir doch auch noch irgendwo im Klo gehabt. Und die No Angels natürlich sowieso. Ja, du hast ja vorhin schon mal gesagt, lieber Sepp, dass du ja eigentlich so castingmäßig nie so groß bist. Wenn du jetzt, bist du eigentlich klassischer Netflix-Typ oder sag mal, was machst du eigentlich Nettes in deiner Freizeit, wenn du uns jetzt hier nicht sozusagen aus Zeiten erzählst, die wir leider nie erreichen werden?
Also mein Alltag, das war jetzt mehr oder weniger die Frage. Also ich habe nach wie vor ein Angestelltenverhältnis, also ich bin Redakteur, das heißt, ich arbeite wie normaler Mensch 40 Stunden die Woche und habe dazu einen Hund und bin dazu sportlich aktiv. Das heißt, mein Alltag ist wirklich zeitlich getaktet. Habe dazu noch eine Freundin und also viel Zeit bleibt da nicht, aber falls jetzt die Frage war, was ich abends auf meiner Couch mache, also ich habe ein Amazon Prime Abo.
Was machst du abends auf deiner Couch mit deiner Freundin?
Und schaue kein lineares Fernsehen mehr, ehrlich gesagt, seit man mag es kaum glauben, diese Umstellung auf irgendwie digital lief. Ich habe da meinen Fernseher angemacht am Tag danach und da war irgendwie bloß so Krisel. Und da habe ich gesagt, okay, na, ist schade, aber
wie sie mag Oma machen sollen, lineares Fernsehen, du bist der Letzte, der das noch guckt. Nicht mal der Sepp guckt noch lineares Fernsehen.
Also ich habe keine Ahnung, was im Fernsehen läuft, aber ich glaube, es würde mich bloß aggressiv machen.
Ja, okay, da hast du recht. Das ist, ich glaube, eigentlich die beste Antwort, die du hättest geben können in die Richtung so. Wir machen nochmal eine kleine
Sarah Lombardi hat Masked Singer gewonnen. Das habe ich mitbekommen. Darf man das spoilern?
Natürlich, es ist
das
vorbei.
Das ist ja deine Lieblingssendung.
Genau, und Masked Singer noch viel besser und Daniela Katzenberger.
Das Letzte, was sie gewonnen hat, seit der Scheidung von Pietro. Also wirklich, es ist ja sonst nichts passiert. Von der hast du nie wieder was gehört.
Die hat Dancing with the Stars hat die mitgemacht. Du verfolgst ja diese gesamten hochkarätigen Formate nie, weil du ja immer in deine Scheißbude reinguckst.
Weil jetzt ich hochanständig bin.
Jetzt muss man dazu sagen, Sepp macht das genau. Ja, genau. Ja, danke. Oh Gott. Ey, wenn ihr wirklich...
Ich hab den Schnaps schon getrunken, auf den ihr gerade anstoßt.
Achtung, wir machen Zeitreise.
Beim Thema Zeitreise, eins noch. Ein Song möchte ich zur Playlist ganz schnell hinzufügen. Und zwar, weil der mir wirklich, also ich habe den in der Badewanne heulend gehört, die letzten 4 Wochen. Und das ist, Achtung, folgender, Eines Tages von Azad und Cassandra Steen. Werde ich mich freuen. Der ist so gut. Ey, da war wirklich die Welt noch in Ordnung. Prostata!
Prostata! Übrigens, wenn ihr euch jetzt wundert, warum letzten Samstag der Livestream so extremst beschissen war, wo ich aufgelegt habe, das ist genau der Grund, denn das, was ihr jetzt hört, hat quasi im Vorfeld stattgefunden. Und muss sagen, der Pfeffi wird...
Stimmt. Aber wir können den Livestream dann mal angucken. Wir stellen uns an der Glühweinbude, der Sepp und ich.
Für mich der unsympathischste Act, und das ist aber leider das, das kann man jetzt einfach so sagen, war für mich, ich möchte es nochmal sagen.
Du siehst doch den Justin heute noch.
Ist Bernhard Brink. Der gute Bernhard Brink. Bernhard Brink, als ich damals mit dir, ich glaube, wo war denn das? Das war...
Also, hast du gerade Bernhard Brink direkt an?
Ja.
Ist der unseren Podcast?
Ist mir egal. Ich prangere ihn an, einfach dafür, dass er wirklich, also dort ist, das muss ich mal fragen, hast du das zum Beispiel auch festgestellt? Also ich habe ja wirklich mit Artists im Normalfall leider nicht so viel zu tun, außer die, die ihn wirklich irgendwie sympathisch sind und die ihn überhaupt kennen. Und davon gibt es relativ wenig, die mich kennen. Ist es auf jeden Fall so, dass Bernhard Brink wirklich ein Typ ist, der geht auf die Bühne und denkst dir, Mensch, hat der eine Laune? Ist der, also der ist wirklich nett zu den Leuten, der ist offen und er kommt richtig, der kam von der Bühne und hat gesagt so, heute sind wieder nur die hässlichsten, die ihr da habt. Und guckt dich aber mit diesem Blick an und da kommt kein Lachen hinterher. Da kriegt er seine Whisky-Cola auf Ecke, da wird also wirklich der Assistentin nochmal ganz zart an den Arsch gegangen und dann sagt er wirklich, in Weißenfels, da habe ich irgendwie bei irgendeiner ganz fragwürdigen Sache, bestimmt Kaufhauseröffnung oder so.
Dein Lifestyle? Du gehst von der Bühne und sagst, auch heute sind nur die hässlichen.
Nie ganz, aber
die sind ja alle über 25. Hör mal, was soll das?
Nee, aber wir haben das schon mal. Aber gibt es nicht auch Leute, die dich wirklich so desillusioniert haben? Oder die du, wo du einfach dachtest, man hat ja trotzdem eine Vorstellung von jemandem. Also ich denke mir so, Mensch, guck mal, wenn ich Kollege XY sehe, der ist ein Arsch. Im schlechtesten Fall ist das leider nicht. Dann wird es schwieriger für einen selber. Aber schlimmer ist ja eigentlich andersrum, wenn irgendein Hero oder jemand, wo man sich denkt, Mensch, cool, dass man das mal hat. Und dann denkst du dir so, eieiei.
Also Bernhard Pink, der Name sagt mir was, weil meine Freundin Background-Tänzerin im Schlager ist. Und tatsächlich hat Bernhard Pink, als sie in Dresden irgendwie einen Auftritt hatten, sie noch mit wahrscheinlich mit dem Chauffeur nach Hause fahren lassen. Und also wir wohnen ziemlich in der Dresdner Neustadt, Café Europa um die Ecke. Und da hat er sie wohl irgendwie nach Hause gefahren und das vollbesetzte Café Europa hat irgendwie das Ganze mitverfolgt. Also das ist das Einzige, was ich zu Bernhard Pink zu sagen habe. Und es ging darum, um Acts, die man erlebt hat und danach desillusioniert waren. Da fällt mir ein, wir haben zu meinem Geburtstag, es muss wohl 2016, 15, 17, irgendwie so die Dreh gewesen sein, mit Tom Craft aufgelegt. Und er hat nach uns gespielt und Happiness, Loneliness, alles. Und das war auch so ein bisschen Held meiner Jugend. Also ich habe auch die ganzen Hits von ihm alle auf Platte. Aber er war da so drüber und keine Ahnung, das war jetzt nichts mehr, wo ich sage, dass jemand, den man irgendwie als Vorbild auserwählen sollte. Aber keine Ahnung, es ist wahrscheinlich dann normal in den Kreisen. Ja, war ich ein bisschen ernüchtert, weil ich wirklich mit großen Erwartungen hinkam und hat mich eher mit Tunnelblick unterwegs war.
Mir war das Westbam, der mich so ein bisschen desillusioniert hat.
Mit Westbam haben wir auch
also
gespielt.
Also Westbam hat richtig geil aufgelegt. Hat aber halt so krass überzogen, dass ich dann in Görlitz, damals war der Standort, wo ich für Westbam das Warm-Up gespielt habe und dann eigentlich auch das Cooldown spielen sollte. Aber das Cooldown fand einfach nie statt, weil Westbam einfach auch 2,5 Stunden überzogen hat.
Ja, aber das ist ja eigentlich eher was, was ihn auszeichnet. Also das würde ich jetzt eher sagen.
Ja, nein, also für die Fans, super. Aber für mich als DJ, der daneben steht und wartet, dass er übernehmen darf.
Ja.
Und dann 2,5 Stunden von diesem komischen Fahrer, der dabei war, der wirklich, also da hast du auch das Kokain schon in den Augen gesehen. Da fehlt irgendwie was.
Aber im Westbam.
Und die haben halt auch gesagt, wir sind jetzt hier direkt an der polnischen Grenze. Wir kriegen hier leider nicht mehr ran.
Es gibt so Acts, die ich sehr, sehr gern in Interviews höre. Und da ist Westbam auf jeden Fall immer jemand, der mich sehr inspiriert, wenn er wirklich so sehr malerische Antworten auf eigentlich banale Fragen gibt. Die Jungs von Moonbootica gefallen mir auch immer sehr gut, wenn da gewisse Substanzen im Spiel sind. Die geben auch sehr, sehr lustige Interviews.
Boys Noise.
Tom Novi war früher auch sehr geil.
Boys Noise gibt richtig auch gute geil. Hat für Lady Gaga produziert, wurde alles von Lady Gaga abgelehnt, weil es zu unkommerziell war für ihr Album. Schade.
Also es gibt wirklich geile Acts, die interessante Antworten geben. Nicht so langweiligen Nerd-Kram, wie es jetzt von mir kommt, sondern wirklich geiles Zeug, wo man dann halt auch sagt, gehe ich jetzt mit einem guten Gefühl aus dem Interview raus. Also schön wäre es gewesen.
Heute gehst du mit keinem guten Gefühl aus dem... Ich muss euch noch was erzählen. Jetzt kommt wieder dieser random Scheiß, um den Podcast ein bisschen aufzulockern. Achtung.
Willst du nicht zu meinem Gig fahren und ich mach das Interview dann einfach mit dem Sepp weiter? Ich würde dich komplett rausschneiden. Dann wird es ein nerdy Interview. Aber
mir ist was komplett Schlimmes passiert. Ich bin betrunken eingeschlafen. Okay, klingt erstmal plausibel. Aber
klassisches Wochenende bei dir.
Wir hatten letzte Woche drüber gesprochen. Ich habe letzte Woche den Fehler gemacht, bin besoffen eingeschlafen, habe Musik zum Einschlafen angemacht, die dann die ganze Nacht auf Loop lief. Stacey Orico ist ja noch ein Begriff.
Stuck on you.
Ich habe das Debütalbum von Stacey Orico angemacht und bin eingeschlafen. Pass auf, diese Woche, ich benutze immer gern bei Spotify diese Playlist On Repeat, wo dir Songs gezeigt werden, die du auffallend häufig gespielt hast. Die komplette Playlist besteht aktuell nur noch aus Stacey Orico Songs und TKKG-Folgen, weil ich einfach betrunken eingeschlafen bin und das die ganze Nacht auf Loop lief. Und jetzt wirklich, also ist dann einfach...
Das stimmt, man muss dazu sagen, also manchmal wünsche ich mir wirklich, wir würden auf Videotelefonie umschwenken, dass man einfach diese einfachen 3 Spuren hat, die man dann später auseinanderzieht und man denkt sich, ich guck mal, die Lara war gar nicht dabei bei dem Interview oder so. Was ich jetzt trotzdem aber nochmal irgendwie insofern spektakulär finde, gibt es aber direkt irgendwie auch, du hast ja schon gesagt, es gibt bestimmte Leute, die dir sozusagen über den gesamten Zeitraum schon irgendwie ans Herz gewachsen sind, weil klar, es ist eine eigene Branche, das kann man einfach für sich nie anders sagen. Es fällt mir manchmal auch mal schwer, wenn man dann irgendwie Leuten, die jetzt wirklich diesen klassischen, sagen wir mal, einen Beamtenjob oder diesen 9-to-5-Job haben, das näher zu bringen, was denn diesen Charme der, ich nenne es mal, Eventbranche manchmal ausmacht, einfach weil es komische Typen gibt, die man trifft. Gibt es in dem Artist-Bereich irgendwelche Leute, wo du gesagt hast, Mensch, da habe ich mich eigentlich immer mega gefreut, wenn ich die Jungs, Mädels gesehen habe, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die tiefe Freundschaft war, aber wo du da dachtest, ach Mensch, cool, guck mal, sind die wieder da?
Boah, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden irgendwie in der Erwähnung, aber als erstes fällt mir ein, da natürlich der Marv aus Berlin, Wolke 4-7. Ich vergesse es immer, aber er hatte diesen Hit. Ich habe mich immer sehr gefreut, wenn er dabei war, weil ich wusste immer, wenn der Marv dabei ist, ist jemand dabei, der Bier trinkt. Und ich trinke auch gern Bier und da hatte ich jetzt immer einen Bierkumpel zum Abbieren. Nee, Spaß beiseite. Natürlich alle Acts, die irgendwie bei Global Stage am Start waren, ob das der Hauskasper war, die Küche-Jungs, selbst die Gag-Jungs, die vielleicht für einige speziell erscheinen. Man hat trotzdem irgendwie immer eine geile Zeit gehabt und das war jetzt nicht irgendwie, wo man sich verstellen musste, man war, wie man war. Und das war eigentlich immer ganz geil und ja, ansonsten, wen ich auch sehr mag, ist der Boris, der, also Boris Lugosch, der auch zum Teil bei Global Stage war. Aber am liebsten ist er natürlich immer noch so Tino gewesen, gerade mit dem, in der Anfangszeit hat man natürlich am meisten mit ihm zu tun, egal ob es mit dem Stereofunk-Projekt war oder mit dem Popmuschi-Projekt, mit dem PDM-Projekt dann später ein bisschen weniger, also klar, ja, die hatten damals, als er noch nicht international war, gab es einen Remix für Super Duper. Der Dino hat auch einen Remix gemacht für die Don't Stop mit Markus Lange, Ostblock Schlampen. Also es gibt da ganz viele Querverbindungen und ich bin echt froh, dass ich nach wie vor mit dem Tino das gute Verhältnis habe, dass man halt dann klar auch mal die anderen Einflüsse mitbekommt, welche Wendung das bei uns hätte nehmen können. Nee, Spaß beiseite. Ja, wahrscheinlich werde ich dann zu Hause sein und fallen mir noch so viele Namen ein, die ich jetzt nicht mehr sehe, aber durch Facebook, Instagram und Co. ist man ja immer noch irgendwie verbunden.
Don't Stop Remix von Purple Disco Machine?
Nee, es gibt da einen Funk und Lange Remix, was quasi der Stereofunk also, und Markus Lange ist.
Ja, aber er hat mit Markus von den Ostblock-Schlampen gemeinsam ein Projekt gehabt?
Ja. Dazwischen gab es noch das Funke und Lange-Projekt mit Markus Lange.
Hör mal.
Ich sag mal so, auf jeden Fall Mainstage-kompatibel. Wollt ihr einfach,
jetzt, um diese Situation zu retten, nochmal so ein random Ding, was gar nie zu dem Gespräch passt.
Hau raus, das ich finde ich sehr also, erfrischend.
Ich habe mir mit dem Gussfehler, der hat am Mittwoch einen Livestream gehabt, wieder am Boys, unser lieber DJ Gussfehler, der ja auch großer Fan von Orange ständig ist. Wir haben uns überlegt, was wäre eigentlich, wenn es Deal or No Deal. Kennt ihr noch das Format, wo die Koffer mit den Geldbeträgen? Du kennst das. Wenn es das für Alkoholiker gäbe, also für uns beide. Pass auf. Du hast folgende Möglichkeiten. Es sind drei Koffer übrig.
Ja.
Enthalten sind 250.000, 500.000 oder 1 Million. Und dann ruft dich der Banker an. Ich biete 5 Pfeffi für dich und deine Freunde. Welche Option würdest du wählen und warum die 5 Pfeffi?
Also ich würde sagen, das ist so eine Sache, wenn man sehr betrunken ist, ist das sehr lustig, aber ich würde die Million nehmen. Das ist, doch. Aber ganz kurz, Lara, warum bist denn du heute so drüber? Also ich muss dazu sagen,
gestern, habe ich davon erzählt.
Ja, gestern wegen heute beschädigt.
Und wir haben eine Flasche Pfeffi geleert, also bitte.
In Klammern du, man muss nämlich sagen, ich habe das fuchsig beobachtet, nämlich, toi, wenn ihr die Möglichkeit habt, beim Sepp mal irgendwie gastgeberisch eingeladen zu werden, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen, denn ich habe gesehen, wie der Sepp das macht. Der nippt dann ganz dezent an diesem Pfeffi, das habe ich mir jetzt auch angewöhnt, stellt allerdings fest, dass wir das natürlich nie können und direkt austrinken. Heißt genau, 2 Minuten später wird wie von Zauberhand dieses Glas wieder gefüllt und man denkt sich, Mensch, guck mal, hier ist ja immer noch was drin. Jetzt muss ich nochmal trinken. Dann gucke ich zum Sepp rüber und der hat ja irgendwie stabil gerade mal noch so ein 0,5er drinne. Dann guckst du und denkst dir, warum ist denn das Glas schon wieder leer? Das kann doch nicht sein. Und so
du,
kommt,
ich bin wirklich überfordert.
Und so kommt es, würde ich hin, dass einfach der liebe Sepp heute, wenn wir das mal komplett aufschlüsseln, ich glaube 6 cl Pfeffi getrunken hat, von Beginn des Gesprächs bis jetzt. Ich bring's nur auf 20 und du bestimmt 200. So vom Gefühl her.
Ich hab, glaube ich, die Flasche leer getrunken. Aber ich,
das ist Fake News. Also, das muss ich mal wirklich so sagen. Also, ich habe mindestens schon 12 Gläser allein getrunken.
Und das Schöne ist, Gläser, Alkohol!
Und was ich jetzt auch noch anmerken muss, ist, dass, wenn ich manche Sachen wahrscheinlich nicht. Werdet ihr euch wundern, warum ich manche Sachen nicht kommentiere? Ich teile mir einfach ein Mikrofon mit dem DC Mark, weil er schlecht vorbereitet war und bloß 2 Mikrofone mitgebracht hat und wir hier schlecht. Corona-mäßig den Abstand von 20 Metern einhalten. Das heißt, er muss erst immer irgendwie mir das Mikrofon reichen. Aber das wollte man wahrscheinlich nicht. Man hat mir meinen Mund verboten oder zugebaut.
Wir sind halt auch einfach mal Querdenker. Wir haben halt auch immer andere Optionen, wo wir das machen. Nein, das sind wir. Jetzt kriege ich das jetzt. Nein, wir sind. Nein.
Ich fühle mich heute wie Rosa Luxemburg. Also wirklich ganz ehrlich, ohne Scheiß. Eine Geschichte habe ich noch, randommäßig. Ich muss jetzt hier mein Zettel, hör mal, abarbeiten, weil du musst auch langsam los zum großen Livestream-Event.
Nee, mach das mal. Mach mal weiter, du hast bestimmt ein Megathema, hast du nochmal auf Ecke.
Achtung, das Megathema kommt jetzt. Achtung, mir hat gestern war ich am Boys, habe ich ja erzählt, beim Livestream, also am Mittwoch, also gestern, ne? Da war der Barkeeper. Und er hat mir erzählt folgende Story, Achtung, ich zitiere. Ich war bei so einem No-Name-DJ, da wurde ich von Freunden eingeladen, hat mir so ein Ticket gekauft und da waren wir in der Arena mit 200.000 Leuten und den kennt, glaube ich, keiner. Kennst du Tiesto? So wurde mir die Geschichte vorgetragen. Und ich dachte mir so, das ist, glaube ich, der Einzige auf der Welt, der Tiesto nicht kennt. Wie kann man Tiesto nicht kennen? Ich finde das schwach. Ich finde das schwach. Wirklich.
Ja, gute Frage. Was sagst du?
Ich finde, Tiesto ist der beste Act, den wir hier im ostsächsischen Raum haben.
Das stimmt. Man muss einfach sagen, damals, als er in Kamenz groß geworden ist und als sie noch zu, und man muss auch sagen, als Tiesto...
Mit Robert Delis noch wirklich zur Schule gegangen ist.
Nee, ich finde, das Coole war auch wirklich, das wissen ja viele gar nicht mehr. Tiesto bestand ja nie immer aus sich und aus der Goldschmiedin, sondern Tiesto war ja im Original mal mit einem anderen Typen zusammen. Und irgendwie ist dieses Projekt dann auch auseinandergegangen, wo man sagte, Mensch, guck mal, warum sind denn diese anstandslosen Menschen zu zweit jetzt gerade auf immer nie mehr Mann und Mann?
Und warum hießen die jetzt halbsteif, los und durchgeknallt?
Das sind wirklich viele Fragen, die in die Richtung sind. Aber jetzt mal ohne Mist.
Ich frage mich, warum trifft die das Coronavirus nie?
Ey, du bist so böse heute. Was ist denn los jetzt hier mit dir?
Könnte an der dreiviertel Flasche Pfeffi liegen, die ich alleine eingeatmet habe.
Und PS, nein, du darfst heute nicht hier in dieser Bar schlafen. Ich kann ansonsten morgen früh wieder aufschließen.
Ist auch nie so
weit. Ja, das
bei der Temperatur starbe ich hier
auch
nie.
Ja, das ist ziemlich witzig, aber eigentlich macht es mich auch ganz schön traurig, weil anstandslos und durchgeknallt, auf die es wahrscheinlich jetzt gerade hier, um die es gerade ging, mit denen haben wir einige Male gespielt. Ich erinnere mich da an Gigs, wo die auch in unserem Vlog waren, dann an Szenen, als sie in Dresden waren, uns interviewt haben. Damals noch männlich-männlich und dann irgendwie später männlich-weiblich. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, ich habe jetzt vor kurzem einen Podcast gehört, als die aktuelle Besetzung von Anstandslosen durchgeknallt, die ja auch jetzt männlich-weiblich ist, so einige Fragen beantwortet hat und da war auch irgendwie eine Frage, ob es außer Anstandslosen durchgeknallt noch männlich-weibliche DJ-Teams gibt. Und
ich kenne keinen.
Fallen mir halt auch noch so andere Acts ein, wie Osburg-Schlampen oder halt wir. Und der männliche Part dieses Duos, was es jetzt aktuell noch gibt, hat irgendwie dann keine anderen Acts gekannt, die so diese Formation haben. Also
aber wahrscheinlich der Olli,
ich weiß jetzt nicht, ob es eine Begleiterscheinung von Corona ist, ob man da Sachen auch vergisst. Ich habe jetzt bloß von Geschmacksverlust und Geruchsverlust und Atemlosverlust gehört. Aber ich weiß jetzt nicht, ob so Erinnerungsverlust auch dazu gehört. Also wenn es dem so sei, dann wünsche ich natürlich gute Besserung in die Richtung. Und ja.
Ey, komm, das ist immer der Icebreaker. Wenn ich in der Lausitz bin, und das wäre jetzt auch trotzdem eine Frage.
Wenn du in der Lausitz,
okay, sozusagen, wir haben
genug. Wenn ich in der Lausitz bin, kann ich auch Hit Me Baby One More Time von Britney Spears spielen und das ist mega der Icebreaker.
Nee, aber das ist zum Beispiel das, ich glaube, was Sepp von uns auch gesagt hat, also gibt es zum Beispiel auch wirklich Regionen, weil ihr seid ja wirklich trotzdem viel rumgekommen, wie ihr sagtet, irgendwie hattet ihr diesen Bezug zum Norden. Ich dachte mir dann auch immer so, Mensch, guck mal, jetzt fahren die hier auf die 100.000 friesigste Insel. Es ist Freitagmorgen um 7, wir müssen jetzt losfahren, damit wir abends 22 Uhr beim Gig sind, mal übertrieben gesagt. Und ich kann es nur noch mal wärmstens ans Herz legen. Guckt wirklich auf YouTube. Ich habe es wirklich mir 20 noch mal davon angeguckt. Diese Vlogs sind insofern echt geil, weil die einfach dieses umfassende Bild haben. Klar, ich sag mal, diese geile Tomorrowland-Einstellung, 1,5-Minuten-Clip und man denkt sich, Wahnsinn, nur Hammer. Aber wie du schon sagst, einfach der Moment, wenn du früh im Auto sitzt, einfach restlos nicht geschlafen in irgendeiner Jugendherberge sozusagen untergebracht wurdest und dann sagst, ja nee, ist schon irgendwie auch schön, Sonntag früh um 8, dass wir jetzt nochmal hier 9 Stunden wieder zurückfahren können. Und ich fand das einfach insofern so offen ehrlich, weil das einfach genau dieser Ausschnitt ist, den man von diesem gesamten Ding eigentlich nie sieht. Und ja, deswegen wärmstens ans Herz zu empfehlen nochmal.
Für mich als Superfan war das damals immer die Vlogs anzugucken, wenn die frisch rauskamen, immer geil, weil du hast immer den Song gehört, der als nächstes rauskommt. Du wusstest immer, okay, da kommt bald ein Song von Hochanständig und der läuft die ganze Zeit drunter und der wird als nächstes rauskommen. Und das war für mich so, also die Vlogs angucken war inhaltlich schon immer mega super, aber dann halt noch diese Songs im Hintergrund. Aus heutiger Sicht natürlich sind die alle, glaube ich, erschienen. Bis auf einer, die als Hintergrundbeschallung liefen für die Vlogs, aber das war für mich damals so das mega Highlight, weil ich wusste, der kommt. Und dann habe ich euch ja auch immer, bin ich ganz offen und ehrlich, immer genervt, so, kann ich den schon bekommen? Muss ich noch warten? Ich würde den gerne spielen im Club, der ist richtig gut. Und dann kam, also ich habe auch, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, in der Pause immer Tiffy kontaktiert. Und die hat immer gesagt, na, du musst auch noch warten. Ich glaube, du hättest mir hier die Festplatte mit unveröffentlichtem Material einfach zur Verfügung gestellt. Denke ich schon.
Das ist eine gute Frage. Und trotzdem, was eigentlich finde ich noch manchmal interessant ist, gab es zwischenzeitlich irgendwann auch Leute, die an euch rangetreten sind und gesagt haben, ich stell dir mal vor, also wenn jetzt einfach, guck mal, wenn jetzt die Tiffy hier vielleicht einfach ein bisschen mehr Brüste zeigen würde und wenn du hier auf einmal im Tanktop auftrittst, dann könnten wir da nochmal eine richtig große Nummer rausmachen. Also ich habe das schon von anderen gehört, wo dann man einfach merkte, da ist das Potenzial da, wo das versucht wurde, in irgendeine Richtung zu schieben, wo man sich dachte, jetzt könnte es tricky werden. Ist euch das jemals passiert oder konntet ihr eigentlich immer straight das ganz gut durchziehen, so wie das immer der Fall war?
Ich glaube, die Frage bezieht sich auch so ein bisschen auf unsere Mädelsabendfolge mit Asina, wo sie gesagt hat, ich darf nie zu viel von meinem Privatleben zeigen, aber sollte schon mehr Körperteile zeigen. Wie war das bei euch? Gab es da auch Momente, wo ihr dachtet, wir müssen mehr in diese Rolle reinschlüpfen, um mehr zu verkaufen?
Nö, das ist ja relativ einfach beantwortet, weil, wie gesagt, wir hatten ja nie irgendwie ein Management oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, was bei Hochanständig passiert ist, ist das, was wir geil fanden, wo wir dachten, dass das Zukunft hat, dass das irgendeine Perspektive hat. Wer hätte uns irgendwie reinquatschen sollen? Also der einzigen Berührungspunkte, die wir hatten, waren halt Label für Musikveröffentlichung, aber dem war das scheißegal, ob wir im Bikini oder im was auch immer auf der Bühne stehen. Und das nächste war die Booking-Agentur und auch da, muss ich sagen, kam nie irgendein Hinweis, dass wir hätten irgendwie uns verändern sollen in eine Richtung, die wir nicht geil finden. Also was die Leute gesehen haben, war wirklich 100% wir. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass alles, was Merch war, haben wir gemacht. Das hat die Tiffy designt, war unsere Idee, haben wir teilweise eingepackt und verschickt an die Leute. Also das war wirklich 100% wir. Produktion in Kooperation mit Tino und Geeks halt, alles, was wir geil fanden. Und die anderen Fragen davor waren... Ja, das war jetzt die letzte Frage vom DC Mark, aber davor ging es... Ah genau, was mir noch einfällt zum Thema Ostsee, wir waren sehr, sehr, sehr oft Stralsund, Rügen, die Ecke dort oben und das ist witzig, weil das war unser erster mehr oder weniger Berührungspunkt mit dem Thema Podcast. Indirekt, weil wir am Sonntagnachmittag dann in der Höhe Berlin-Brandenburg waren und wir da die ersten Podcast-Versuche von Jan Böhmermann und Olli Schulz gehört haben, Sanf und Sorgfältig damals noch auf Radio 1.
Jan Böhmermann persönlich?
Nein, aber das haben wir damals im Radio gehört. Und das war dann so erste Sache, die ich dann auch als Podcast abonniert habe. Und deswegen bin ich auch so in diese Podcast-Richtung dann abgedriftet. Ich glaube, für Tiffy ist das überhaupt nichts, so Podcasts anzuhören.
Welche Podcasts hörst du außer unseren?
Also ich höre...
Fest und Flauschig?
Genau, das, was quasi dann auf Spotify kam.
Das hören wir quasi ab 0 Uhr beide?
Ne, so ein Freak bin ich nicht. Also ich höre Podcasts sehr, sehr oft, wenn ich längere Sporteinheiten mache, also laufen gehe. Und das führt immer zu witzigen Situationen, weil ich dann Leuten begegne, gerade hier, wenn ich in Dresden laufen bin und dann, wenn man irgendwie plötzlich lachen muss, das glaube ich, irritiert Menschen, wenn jemand entgegengerannt kommt und dann auf einmal lacht. Und das geht mir aber bei eurem Podcast genauso, dass dann Szenen gibt, wenn man sich so irgendwie wiederentdeckt, dass man dann einfach nicht anders kann und lachen muss. Von Klaas, den Podcast höre ich sehr gern. Dann höre ich sehr gern After Hour, der Podcast. Und ansonsten halt eher so Themen, das überhaupt nicht.
Gar nicht? Hast du keinen True Crime Podcast?
Null, keine Ahnung. Das ist nur so ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen wollte, aber nie so Zeit hatte, weil ich immer jede Woche so viele Podcasts in meiner Liste habe, dass ich die gar nicht abarbeiten kann. Ich höre dann das eher so arbeitsrelevante Themen. Also
DC Mark von Lachalike. Arbeitsrelevant.
Genau, aber ich höre wirklich sehr viel Podcast und wahrscheinlich sogar mehr als Musik mittlerweile, also ich höre höchst selten Musik. Was? Aber es gab noch irgendwie eine andere Frage davor, also das war jetzt so die, ich arbeite mich jetzt zurück in den Fragen, also die letzte Frage war die.
Also die habe ich noch nicht gestellt, würdest du im Bikini auflegen?
Natürlich nicht, das sieht glaube ich, das möchte niemand sehen, das will niemand sehen und das... sollte niemand sehen.
Aber ich habe noch eine Dreier, ich habe sozusagen eine Best of Dreier im Podcast an unseren lieben Sepp. Nämlich eine Frage, die wir jetzt über die letzten Folgen schon mal gestellt haben und wo du vielleicht sogar eine spontane Antwort hast, weil du sagst, das könne sein. Und zwar, wärst du eine Stadt? Welche wäre das denn?
Wahrscheinlich ist die Frage, welche Stadt sich ähnlich, also die meinem Charakter ähnlich ist. Oder welche Stadt ich gern wäre oder in welche Stadt ich am liebsten bin. Also es sind ganz viele Fragen, die ich jetzt hier sehe. Eine Stadt, in der ich am liebsten bin, ist London. Das wissen, glaube ich, alle, die mich kennen. Und dieses Jahr ist das erste Jahr seit 10 Jahren oder so, in dem ich nicht in London bin. Und das macht mich echt traurig. Also es ist so eine Sache, die Corona... Dieses Jahr bin ich nicht in London gewesen, ich bin kein Marathon gerannt. Das sind so eine Sachen, die gerissen sind seit wirklich ganz vielen Jahren. Und eine Stadt, die ähnlich ist, wie ich bin. Tja, das ist ganz schwierig. Also wie bin ich? Ich bin... eher introvertiert. Ich glaube, alle, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht viel sage, aber wenn ich was sage, dass man dann zuhören sollte. Ja, welche Stadt ist so? Ganz schwierig. Wahrscheinlich geht es dann eher in eine kleinere Stadt. Leicht konservativ, aber auch offen für Neues. Also eigentlich würde ich fast sagen, dass ich wie Dresden bin. Ich bin eher konservativ, aber auch offen für Neues. Deswegen wohne ich wahrscheinlich auch in einer Neustadt. Ja, aber wenn man Dresden als Ganzes sieht, ist ja die Neustadt nur ein Teil davon. Und deswegen denke ich mal, passt das eigentlich ganz, ganz, ganz gut so zu mir. Und deswegen fühle ich mich halt auch ziemlich wohl. Also ich bin ja kein Ur-Dresden, aber mich zieht es ja auch nicht weg.
Bei mir ist Tokio. Was bei dir?
Genau, ich hatte damals gesagt Rom, aufgrund von der Tatsache, dass alles sehr laut wuselig ist, aber auch dort eigentlich konservativ ist ein schönes Wort. Ich finde auch manchmal eigentlich zu negativ behaftet, was es meiner Meinung nach gar nicht ist. Manchmal halt, sagen wir mal, auch so ein bisschen traditionsmäßig und so Sachen, die eigentlich schon immer gut waren. Ja genau, bei mir wäre es Rom, weil ich auch denke, ach, viel laut, viel Bambina, aber man kann auch Ruhe finden, wenn man das an irgendeiner Ecke will. Jetzt wird es richtig pathetisch, und zwar, was wäre eine Sache, die du im Bezug auf dein musikalisches Schaffen, sei es als DJ, sei es in irgendeiner Art und Weise, gerne noch erreichen würdest?
Ich glaube, die Frage wäre gescheiter gewesen, wenn du die mir vor 5 Jahren gestellt hättest, weil da die Visionen noch größere waren. Also ich bin mir bewusst, dass ich den Höhepunkt meines DJ-Schaffens schon hinter mir habe. Also den würde ich auch so bei 2014, 15, 16 datieren. Alles, was danach kam, war wahrscheinlich, die Situation im Nachtleben wurde ja nicht besser, was dann natürlich auch die Acts betrifft. Und nach dem Hochanständig aus hatte ich eigentlich mir vorgenommen, mit dem Kapitel komplett zu schließen, weil die Jahre davor wirklich intensiv waren. Man natürlich auch viele, viele Sachen erlebt, wo man sagt, dann das reicht jetzt auch, dass es irgendwie unbezahlte Rechnungen oder Kontakte zu Leuten, die ganz viel erzählt haben und wenig gehalten haben und so weiter. Und da sagt man halt, okay, das reicht dann auch. Und ich hatte ja nebenbei immer noch eine normale Arbeit und habe da ja auch einige Sachen, die ich noch erreichen möchte. Und wollte eigentlich da mit dem Auflegen auch sowieso sich so einen harten Cut machen. Und kurioserweise
ist dir nicht ganz gelungen, ne?
Ne, es ist mir wirklich nicht gelungen.
Du hängst jetzt wieder mit Vinyl aktuell, ja. Gerade vor der Schließung der Gastronomie in Burger-Restaurants spielst du gerade aktuell.
Das klingt ein bisschen abfällig, aber...
Nee, das war so gar nicht gemeint, wirklich nicht.
Nee, also ich kann es ja mal kurz runterbrechen, wie der Werdegang war. Gesprochen. Also von dem Ende des Hohenstein-Projekts, was quasi im August 2018 war, dann bin ich am nächsten Tag eine Woche in Urlaub gefahren, und an dem Tag, an dem ich aus dem Urlaub wiederkam, hatte ich meinen ersten Solo-Gig, mehr oder weniger freiwillig, weil ich für einen alten Freund bei einer Geburtstagsparty direkt über die Straße im Combo mit Vinyl einen ganz entspannten Abend hatte. Also das war so Oldschool-Kram, habe ich ewig lang vorher schon die Plattentasche gepackt, und das hat mir irgendwie so viel Spaß gemacht, da wieder diesen alten Kram zu hören, und wahrscheinlich hat mich das auch so ein bisschen geprägt, welche Musik ich aktuell spiele, weil ich nach wie vor sehr, sehr gern wieder Vinyl spiele. Diese Entspanntheit, diese Entschleunigung, was halt auf dem aktuellen EDM-Mainfloor überhaupt nicht der Fall ist, da wird ein Bootleg nach dem anderen geprügelt und einfach mal wieder so eine entspannte 7-Minuten-Nummer am Stück auszuspielen, vermutlich spiele ich deshalb auch bloß in Locations, wo die Leute nicht zwingend tanzen müssen. Aber einfach diese Entschleunigung mal wieder so zurückzufinden, finde ich mega und macht mega Spaß. Da spiele ich gern 4-5 Stunden am Stück, finde ich total gut, und genieße aber nach wie vor natürlich. Ich habe mir vorhin überlegt, wann ich meinen letzten Gig hatte, also letzten Club-Gig, und das war tatsächlich Silvester letztes Jahr im Kraftwerk. Hat mir auch mega Spaß gemacht, aber na gut, dieses Jahr ist für alle, glaube ich, ein bisschen anders. Also viele Acts werden wahrscheinlich lange zurückdenken müssen, wann sie ihren letzten richtigen Club-Gig mit tanzender Menge vor sich hatten. Fehlt mir auch, würde ich gerne wieder spielen, aber mir macht es extrem Spaß, Musik aufzulegen für Leute, die nicht zwingend tanzen müssen. Deswegen Warm-Up ist aktuell das Ding, worauf ich richtig Bock habe. Und wenn da Leute Lust haben, vor irgendeinem Main-Act einen Act zu buchen, der sich musikalisch auf den Main-Act einstellt, das ist genau das, was ich geil finde. Und ich muss nicht zwingend vollen Floor die ganze Zeit haben. Es reicht, wenn ich das eine halbe Stunde, bevor der Main-Act übernimmt, zurecht baue. Und wenn ich genau das mache, was ich mir musikalisch vorstelle, und dann die Reaktion erhalte, gibt mir das die Mega-Befriedigung, und das ist das, was ich geil finde, gerade aktuell. Und diese 1,5 Stunden Peak-Time habe ich 5 Jahre durchgezogen. Könnte ich, und also ich will das auf jeden Fall, ich könnte es wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ich diesen Bezug gar nicht mehr habe, da zu spielen, was die Leute wollen. Weil ich höre kein Radio, ich habe keine Ahnung, was junge Menschen aktuell geil finden. Ich habe, glaube ich, den Bezug verloren. Und deswegen sollen das die Leute machen, die das können. Und ich habe eher Bock auf das davor oder auch das danach.
Das heißt, wir können das festhalten, wenn Corona vorbei ist, Sepp, wirst du auf jeden Fall mal richtig Warm-up-mäßig nochmal konsultieren. Ich habe richtig Bock. Jetzt habe ich direkt Bock, hier loszulegen und aufzulegen. Und
aber das Schöne und das, also ich, komischerweise, ich kann das, also ich erkenne mich da in manchen Punkten insofern wieder. Bei mir kann man ja trotzdem mal sagen, kam ja der Erfolg auch relativ spät. Also es war ja nun mal so, man hat irgendwie 10 Jahre auf was hingearbeitet und jetzt, wenn es dann heißt, wirklich manchmal, okay, du musst, ich habe hier leider nur noch 22 bis 23, 30, denke ich mir so, oh, das ist eigentlich schön, weil ich da genauso rangehe wie du, nämlich nie, dass ich mir denke, jetzt müssen wir hier alles wegballern, sondern du hast dann nochmal eine andere Einstellung dazu und ohne, dass man jetzt hier sagt, die guten Boomer unterhalten sich, aber das ist bestimmt, wie du schon sagst, auch wie man, ich nenne es im besten Falle, sozialisiert wurde und auch was du vor uns sagtest, diese Tatsache, dass du einfach mit 6 Vinylkisten Anfang der 2000er, ich auch damals noch so in meinen Anfängen, in so einen Laden mit so einem Einkaufskorb reingefahren bin und man einfach, genau was du sagtest, bestimmt dachtest, ja, wer macht denn das? Ich so, weiß ich nicht, dass diese grüne Platte ist das mit diesem Graffiti-Aufschrift, wo oben links das in der Ecke ist und dann wusstest du genau, welche Seite wie wo steht und das waren einfach diese Indikatoren, wo du einfach einen Song erkannt hast und wo du nie sofort gesagt hast, oh, das ist, keine Ahnung, Jason Krabbe in Your Ear oder irgend so eine Dinger und ja, also das finde ich, ich finde es wirklich sehr, sehr schön und auch wenn es heute bis jetzt vielleicht nicht der überlustigste Podcast war, ist mir das eigentlich scheißegal. Also alle, die jetzt abschalten wollen, vergesst es. Es wird auch wieder andere Zeiten geben, aber ich finde auch trotzdem, wir haben auch mal das Recht, dass wir auch so ein bisschen unserem Fanboy-Tum nachkommen können.
Ich würde auch nochmal fragen, was war denn jetzt hier eigentlich die Grundfrage vom 3M-Podcast?
Und ganz ehrlich, wer bis jetzt durchgehalten hat, also den kann eigentlich nichts mehr erschüttern. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, bei welcher Zeitmarke wir jetzt sind, aber wer bis jetzt, wem es bis jetzt nicht langweilig genug war, der bleibt auch noch die restliche halbe Stunde dran. Aber was ich jetzt auch noch da hinzufügen möchte, weil ich habe jetzt gerade gesagt, so Peak Time habe ich keinen Bock mehr drauf, was ich mir aber wirklich vorstellen kann, und das ist eine Sache, die ich über die ich sehr, sehr viel nachgedacht habe und die auch entstanden ist aus eigentlich aus einem Move, über den man sich keine Gedanken gemacht hat. Und das war dieses Jahr, als ich irgendwann im Laufe des Jahres auf der Hohenständig-Seite das Titelbild geändert habe. Und da war irgendwie so das letzte Bild noch, die Dates, die wir hatten, bevor das Projekt zu Ende ging. Und da dachte ich mir so, na Mensch, nach 2 Jahren oder knapp 2 Jahren könnte man ja da ein neutrales Titelbild mal hinzufügen, dass Leute, die sich auf die Seite verirren, vielleicht nicht ganz schockiert sind, wie unaktuell die ist. Und da habe ich also unserem letzten Presseshoot einfach ein Foto genommen, was wir noch nicht so verwendet haben. Und daraufhin wurde eine Welle losgestoßen, mit der ich erstens überhaupt nicht gerechnet habe, die mich völlig überrascht hat und die auch die TV überrascht hat und die mich auch dann kurz danach gefragt hat, was ich jetzt hier losgetreten habe, aber das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, dass ich ändere jetzt das Titelbild und das sind jetzt 10 Leute oder so und dann kamen irgendwie, diverse Likes drauf und Nachrichten und ob es jetzt wieder losgeht und wann es wieder losgeht und wo es wieder losgeht und na, das war ja überhaupt nicht der Plan und kurz darauf haben wir uns in Leipzig, wo sie jetzt wohnt, getroffen und das war auch ganz nett und hatten wir noch so ein Foto gepostet und das hat halt auch wieder mehr Reaktionen erzeugt, als wir eigentlich gedacht haben und sollte sich in Zukunft irgendwann mal die Möglichkeit ergeben, dass wir nochmal so ein im geilen Kontext ein Gig spielen können, wo wir altes Zeug, wirklich altes Zeug, also ich habe jetzt keinen Bock irgendwie den neuen Scheiß irgendwie rauszusuchen, den jetzt die Kids geil finden, weil ich kann es halt nicht, also das muss ich wirklich sagen, Tefi kann es vielleicht, weil die noch den Bezug hat, aber wenn wir wirklich nochmal so ein Revival-Gig mit alter Crowd spielen können, im kleinen Club, im Idealfall 200, 300 Leute, dann wäre ich auf jeden Fall dafür. Also das soll jetzt halt nicht so klingen, dass ich jetzt sage, du, ich will jetzt bloß noch hier 115 BPM Haus spielen. Nee, also
das klang auch jetzt gar nicht so. Also es klang jetzt so, du hast gerade eigentlich die Reunion von Hochanständig verkündet und ich habe noch nie so ein schönes Glücksgefühl gehabt wie gerade eben. Ich bin so happy. Denkst du, ich erlebe das nochmal nach Corona, demnächst irgendwann? Nee, das war jetzt gerade so ein kleiner Teaser, ne?
Nee, also es steht überhaupt nichts. Ich wollte jetzt bloß klarstellen, was ich in der Frage davor beantwortet habe.
Also ihr würdet nochmal in der alten Formation spielen?
Keine Ahnung, ob die Tiffy das will, aber
ich denke schon.
Ich könnte es mir vorstellen, dass wenn man unter Hochanständig-Fans da nochmal, wie zum Beispiel im Glory,
ich
halt
würde jetzt 2, 3 Leute kennen, die kommen.
Ja, mir würden auch 5, 3, 12 einfallen. Aber ich wollte jetzt eigentlich bloß klarstellen damit, dass ich jetzt noch nicht damit abgeschlossen habe, irgendwie mal zu einer Peak-Time zu spielen, weil das wäre ja oft, wenn man irgendwie sagt, ich will bloß nochmal spielen und dann spielen wir irgendwie ein Jahr danach irgendwie zur Primetime, oh, er hat gesagt, bla bla. Nee, ich wollte eigentlich bloß jetzt klarstellen, dass unter gewissen Voraussetzungen ich es nicht ausschließen würde, dann nochmal so ein Revival-Gig zu spielen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Horanchi nicht zurück ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt wieder am Start sind, ewig. Aber ich könnte es mir vorstellen, nochmal im elitären Kreis mit Leuten, die wissen, auf was sie sich einlassen, nochmal einen Gig zu spielen.
Und was? Ich bin gerade so unglaublich glücklich.
Und weißt du, was viel schlimmer ist? Das ist meine dritte nicht gestellte Frage, die du gerade beantwortet hast. Also
Gibt es nochmal ein, vor allen Dingen, warum antworten wir eigentlich auf die Frage nie vom 3M-Podcast?
Ja, das interessiert das eigentlich, wer das, ne, die haben wir schon woanders. Ne, das, ich finde, Sepp ist heute unser Gast.
Ja, du, ich bin heute auch übelst glücklich.
Ich auch, also pass auf.
Ich habe eine vierte Frage, die ich noch hinzufügen würde für den 3M-Podcast, dann wird es ein 4M-Podcast.
Dann wir machen, pass auf, wir machen,
ich mal, warte, warum du so glücklich bist wie ich.
Und zwar, also ich möchte mal ganz kurz dieses Setting jetzt nochmal beschreiben. Also wir sitzen hier gerade in Grubers Welt. Neben mir sind leider die leeren Tankbier-Tanks, so heißt es halt. Wir sitzen hier entspannt an einem Tisch, eigentlich in einer ganz netten Lichtatmosphäre zusammen. Und es ist ja trotzdem so,
da wie
dass wir,
Griffin,
dass wir vorher, das also so geht mir es jetzt gerade, dass wir vorher jetzt nichts groß abgesprochen haben oder jetzt irgendwie 100 Fragen-Katalog durchgeschickt haben. Und es ist wirklich einfach so für mich gerade so eine schöne Grundstimmung, dein Gesicht gerade zu sehen, als Sepp einfach nur gesagt hat.
Es könnte sein, dass Tiffy und ich nochmal gemeinsam an den Decks stehen. Das war für mich einfach gerade, ey, das ist wirklich, also wie sich diese 90er-Mädels fühlen, wenn die Backstreet Boys wiederkommen. So ist für mich, wenn ich höre, es könnte nochmal sein, dass ich hochanständig nochmal live an den
Decks stehe. Nee, das ist, also ich finde, das ist auch wirklich komplette, das ist komplette Aufrichtigkeit und deswegen will ich an der Stelle das ist auch wirklich gar nicht in irgendeine eine lächerliche Sache sagen, weil ich glaube, auch finde wirklich, dass ihr meiner Meinung nach schon, auch gerade für diesen Dresdner Raum oder allgemein für überhaupt die Region insofern viel getan habt, auch wenn du, wie du schon sagst, vielleicht nie in diesem Bewusstsein rausgegangen bist, aber einfach dadurch, dass man dachte, ach, guck mal, hier gibt es nicht nur fragwürdige Schlagersängerinnen, wo du dir denkst, naja, das haben wir alles im Ruhrgebiet schon 100-mal besser
nur,
gehört.
Nicht nur Roland Kaiser, du bist im Osten.
Genau, sondern einfach irgendwie, wo du auch denkst, okay, das Ding geht raus. Den Vierer im Podcast zum Schließung, so schade wie das ist, würde ich dir jetzt sozusagen gerne noch überlassen und bin auch wirklich gerade ein bisschen glückselig. Also wirklich, ja, ich freue mich einfach, dass wir es wirklich schön.
Also da hast du was rausgehauen, ne?
Ich wollte jetzt eigentlich bloß klarstellen, dass diese ganzen Social-Media-Aktivitäten, die es jetzt über das Jahr gab, irgendwelche Titelbilder ändern oder irgendwelche Posts. Das hat jetzt nicht irgendwie einen Hintergrund, dass wir schon an unserem Comeback arbeiten. 0,0. Also das war eher so, dass, wie ich es gerade beschrieben habe, dass ich halt einfach bloß wollte, dass die Seite relativ neutral aussieht und nicht die Dates von 2018 dort irgendwie noch stehen. Und dass wir uns dann getroffen haben, war eher so der Move, dass man diesen, naja, wie soll ich sagen, also man hat 9 Jahre zusammen sich sehr intensiv erlebt, mehr als wahrscheinlich sein Partner zu der Zeit. Und wenn das Ganze zu Ende geht, dann, ich glaube, dann ist es auch ziemlich, ziemlich gut, dann mal diesen Cut zu haben und diese Pause zu haben. Und ja, die ging halt dann quasi mehr oder weniger bis dieses Jahr. Und ich bin jetzt auch froh, dass wir jetzt wieder mehr Kontakt haben und uns öfter schreiben könnte mir halt, wie ich es gerade gesagt habe, ich würde sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir mal wieder ein Gig zusammen haben, aber ich will es halt weniger ausschließen als das Jahr davor.
Jawohl, du hast gesagt, wir wollen das nie ins Lächerliche ziehen, aber so vom Gefühl her, wie es Tic-Tac-Toe das erste Mal gesagt haben, naja, es könnte sein, dass wir in 2 Wochen die neue Single veröffentlichen.
Ganz kurz, du ziehst es ins Lächerliche. Stell bitte deine vierte Frage.
Meine vierte Frage ist.
Ich bin jetzt wie meine Mutter. Ich weise dich zurecht. Genau. Stell deine vierte finale Frage so und dann sind wir nämlich schon fast im Finale angekommen. Ja, also in Klammern, wir sind im Finale angekommen.
Das Finale. Also ich würde sagen, die letzte Frage für den Podcast ist, Achtung, folgende. Wenn ihr eine Woche in einer Serie leben müsstet, welche Serie wäre das?
Ich würde gerne in Dexter leben und wäre Dexter.
Serienmörder. Warum? Da musst du mal nachfragen.
Ganz kurz, diese Frage war jetzt nicht investigativ ausgelegt. Das möchte ich einfach
so stellen. Hast du eine kleine Story dazu?
Also ich möchte sagen, dass ich Dexter persönlich für, wirklich meiner Meinung nach die beste Serie finde, die es je gab. Hat mich auch wirklich mega gefreut. Also es hieß,
aber das Finale war frustrierend.
Deswegen gibt es ja diese Miniserie, die sozusagen für
ist
nächstes...
Ist draußen? Nee, ist angekündigt.
Es ist angekündigt, aber wir wissen ja, wenn eine Ankündigung kommt, könnte es sein, dass Dinge passieren und...
Hochanständig, kommt zurück.
Und deswegen, wirklich, wir sitzen... Boah, weg ist. Ja, wir sitzen jetzt gerade da wie zwei Schnitzel sozusagen.
Sebastian ist gerade auf dem Klo.
Das ist korrekt. Und ja, insofern, also ich wäre wirklich gerne Dexter, weil ich finde dieses Doppelleben mit diesen extremen, sagen wir mal, auch wirklich Kontrasten zwischen den zwei Persönlichkeiten, die es da gibt, fand ich toll. Und ich dachte mir, ich wäre gerne Dexter. So, was jetzt nicht heißt, dass ich grundsätzlich gerne Leute umbringe, aber ich sag mal, wenn es dazu gehört irgendwie, dann würde ich es schon irgendwie auch machen. Also ich finde, man hat ja einen Auftrag.
Hör mal, wenn es die Richtigen trifft.
Also, du wirst jetzt nie überrascht sein, sonderlich, aber ich wäre gerne Peter Griffin aus Family Guy, weil du hast so eine Frau, die liebt dich über alles, die macht alles, es ist zwar manchmal schwierig, weil du bist ein übster Freak, klingt ein bisschen nach mir, wo du halt so ein bisschen durchdrehst immer mal wieder und irgendwie wirklich dich wie ein Idiot verhältst, aber du hast eine rothaarige Frau, die halt, also ich finde Lois hat schon so eine gewisse Grundform und die Familie, okay, außer Mac, mögen wir die eigentlich alle. Und deswegen denke ich, also ich als Peter Griffin in Family Guy,
ich finde, super du als Peter Griffin in Family Guy könnte ich mir irgendwie auch ganz gut vorstellen.
Mir fehlt halt nur das Doppelkinn. Was wäre denn der Sepp eigentlich für eine Figur aus einer Serie?
Das ist relativ einfach. Gab es auch, glaube ich, schon in einem der AE-Vlogs, dass ich sehr viele Sympathie mit Doug Heffernan aus King of Queens teile. Und Fun Fact, den wahrscheinlich nicht viele wissen, dass ich ein halbes Jahr mal bei UPS gearbeitet habe.
Ups, das ist geil. Du hast ein halbes Jahr bei UPS gearbeitet? Erzähl uns mehr.
Ja, ist relativ unspektakulär. Also es war doch so die Anfangszeit, wo man sich halt mit DJ-Gigs nicht ganz über Wasser halten konnte und auch diese Festanstellung genossen hat in dem Sinne, dass man halt diese ganzen Sozialabgaben nicht selbst zahlen musste. Und da habe ich ein halbes Jahr lang bei UPS in Klipphausen gearbeitet, um irgendwie 4 Uhr irgendwas aufgestanden und habe irgendwelche LKWs beschmissen mit Paketen und weiß seitdem auch, dass es eigentlich ziemlich sinnlos ist, irgendeinen Fragile-Aufkleber auf ein Paket zu kleben, weil es interessiert niemanden.
Ich wollte gerade sagen, weißt du was, ich sehe einfach auch wirklich gerade...
Zerbrechlich.
Nee, und ich finde, ich sehe einfach diesen Moment wirklich, wo der liebe Sepp einfach direkt davor steht und auch so liebevoll einfach so einen entspannten Weitwurf, man sagt, na warten Sie, in der Mülltonne verstaut, 1, 2 Rungs und dann denkst du dir, Mensch, guck mal, jetzt hatte ich schön bei HSE24 wieder diesen Glaselefanten bestellt
mit Hermes.
Und ist so und gut, nee.
UPS gibt noch am meisten Acht auf die Pakete. Habe ich das Gefühl.
Genau, und das ist das eigentlich das Erschreckende. Wenn
Weil Hermes, also Hermes, was er gerade beschrieben hat, war dieses Meme, wo der auf den Balkon geworfen wurde von dem Hermesboten. Hermes gibt sich am wenigsten Mühe. Ich würde sagen, dann ist er auf einer Skala DHL und Amazon Delivery. Ja. Und dann kommt UPS. Weil also, UPS, damit werden auch Smartphones und so verschickt, weil die passen auf am meisten. Ja.
Ich glaube auch UPS ist es, denke ich mal, teuerste. Muss ich dazu sagen, ich war jetzt nicht derjenige, der das zum Endkunden gebracht hat. Aber dass derjenige auch noch, also ich wohne jetzt zum Beispiel im dritten Stock, dass derjenige auch noch demjenigen entgegenkommt, während zum Beispiel der Kollege DHL, in unserem Fall, wo wir halt wohnen, das ist ja immer abhängig, klingelt. Und wenn ich da aus meiner, wir haben so eine L-förmige Wohnung und der Teil, in dem ich mich tagsüber aufhalte, ist das der hinterste Teil. Und wenn ich da... Es klingelt und ich gehe quasi schon in den Sprintmodus, muss diese 90-Grad-Kurve, die im Wohnzimmer ist, muss ich quasi so mit den Grip-Verhältnissen wirklich optimal treffen, dass ich dann noch an der Gegensprechanlage bin und derjenige noch nicht weitergefahren ist. Also das ist echt krass und das passiert bei UPS zum Beispiel nicht. Also ich würde wirklich unterschreiben, dass diejenigen die Besten sind, aber ich weiß, wie die Trucks beladen werden und wenn ich weiß, wie das dort funktioniert, dann weiß ich eigentlich auch, dass... Naja, dass man das Zeug auch wirklich gut verpacken sollte, wenn man will, dass es
bei UPS wird eher gut verpackt als bei DHL. Also da sind eher wenige Leute, die mit Zeitungspapier den Karton auffüllen, sondern bei UPS sind dann schon eher Business-Pakete,
ja,
die verschickt werden.
Genau, das wurde auch sehr ernst genommen. Ja.
Also das ist ja tatsächlich so.
Ja, aber das war eine witzige Zeit und ich schaue nach wie vor sehr, sehr gerne King of Queens, gerade so kurz vorm Einschlafen. Und wenn ich dann bei der letzten Staffel durch bin, fange ich halt wieder mit der ersten Staffel an und alle, die mit mir einschlafen müssen, quasi das ertragen können.
So, jetzt kommt hier, die Kirchenglocken läuten. Es läutet das Ende des Podcasts ein. Ich möchte Ihnen ein letztes Ding noch erzählen. Wir hatten ja vor Wochen, vor Monden, wie man in Indianerkreisen gerne sagt, hatten wir das Thema Bastelanleitungen bei Facebook und Instagram.
Ja.
Also diese Zeitraffer-Videos, wo Leute was basteln. Ich habe heute den guten Zustand gehabt. Ich habe bis 16.30 Uhr gearbeitet, bis 14.30 Uhr gearbeitet. Ab 12.30 Uhr ist das komplette Firmen-Intranet ausgefallen. Also ich saß da und musste mir die Zeit vertreiben und habe Folgendes angeschaut. Eine Anleitung bei Facebook, wie man Kim Kardashian als Barbie-Puppe nachbaut. 15 Minuten in Zeitraffer. Die haben da hier wirklich die komplette Kim Kardashian nachgeschminkt, wirklich an diese Barbie-Hüftpolster und alles dran
gebaut. Und du hast ja sofort Flüssigplastik geholt.
Ich habe mir
um eine Heißklebepistole
direkt bei Amazon bestellt. Ist ja Black Friday gewesen gestern. Also vor 4 Tagen. Ich würde sagen, alle, die jetzt an den Wer ausschenkt-Account bei Instagram schreiben, in den nächsten Wochen, die kriegen von uns nochmal eine Postkarte, aber diesmal unterschrieben von uns dreien. Wir wohnen ja nah beieinander. Ich kann bei dir rumkommen oder schreibst du kurz die Karten hier mit dem Edding. Ist ja kein Ding, muss ja auch nie viel Emotion drinstecken. Ist ja gar kein Problem.
Hallo.
Ich würde sagen, die verschicken wir ab jetzt. Schreibt uns nochmal, auch wenn das dieselben Leute sind, die das letzte Mal schon eine Postkarte bekommen haben. Aber wir schicken nochmal eine Fuhre mit Postkarten, Weihnachtskarten. Von Sepp von Hochanständig und von uns beiden, DC Mark und Lara Likör, schicken wir an euch raus. Folgt uns auf allen Social-Media-Accounts, gebt uns gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Und ansonsten würde ich sagen, in diesem Sinne, du hast das letzte Wort, wie immer.
Ja, das stimmt. Also ich freue mich wirklich mega, dass du da gewesen bist. Und man
war der schönste Tag meines
Lebens. Für uns ist es ja wirklich auch relativ tricky, weil manchmal denken wir uns ja wirklich auch am Ende des Podcasts so, was haben wir heute gemacht? Dann hörst du dir das im Schnitt an und denkst ja, es ist noch schlimmer gewesen, als es sich in der Aufnahme angefühlt hat. Und heute hat sich's leider in der Aufnahme sehr gut angefühlt. Was Hoffnung schöpft, dass es auch wirklich schön ist. Und von daher freue ich mich, nachdem wir die 10. Folge in der Zapfanstalt aufzeichnen durften und diesmal du mich toll überrascht hast, diesmal in Grubers Welt. Und ja, vielen lieben Dank an Sepp. Und weißt du was, wir machen das anders. Das letzte Wort heute gehört einfach unserem lieben Sepp. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Lara sagt auch nochmal was, damit man merkt, du bist noch anwesend.
Es war voll schön mit euch. Danke. Vielen Dank für die 20. Folge. Danke, dass ihr uns so viel Aufmerksamkeit schenkt. Also wir haben wirklich mehr Fans als der Ministerpräsident von Sachsen.
So, und alle, die bis jetzt durchgehalten haben, die werden wissen, dass ich ein Mann weniger Worte bin. Aber ich habe ja trotzdem noch mehr Notizen gemacht. Sachen, die ich ansprechen wollte, auf die ich nicht angesprochen wurde. Und da ist das Erste, was mir da auffällt, in dieser Örtlichkeit, das hat ja mal einen anderen Namen gehabt früher. Wenn ich nicht ganz falsch liege, ist das die Örtlichkeit, in der ich Tiffy meine Idee vom Vlog-Konzept erklärt habe. Und das war auf dieser Bank, wo jetzt quasi der Tisch umgekehrt auf dem Tisch steht. Wenn ich nicht ganz falsch liege, sitzen wir an einem historischen Ort. Da habe ich ja quasi erzählt, was ich so gesehen habe, dass ich Casey Neistats Vlogs gut finde, dass das hier bei uns in Deutschland irgendwie noch niemand so richtig auf dem Schirm hat und dass man das vielleicht irgendwie machen könnte. Und das fand sie geil und das haben wir dann irgendwie dann auch 100 Folgen lang gemacht. So, das ist eine Sache, die ich erzählen wollte. Das nächste ist noch, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, dass ich die ganz schlimme Playlist noch um den Track erweitern möchte. Und zwar um einen Track, um den ich wirklich traurig bin, dass ich den dieses Jahr nicht vor einer willigen Crowd spielen konnte, weil mein DJ ja kurz zusammengefasst war Silvester im Kraftwerk, mega geil. Und dann Januar, Februar halt nur so Lounge-Gigs, halt bürgerlich, sowas in der Richtung. Und dann war halt Lockdown 1, dann im Sommer halt mal Carola-Schlösschen und so. Also auch eher loungeige Geschichten. Und im November sollte es eigentlich ein bisschen geiler werden. Und ich hatte gehofft, dass im Dezember richtig geil wird. Halt wieder mit bisschen paar Club-Gigs. Ist nicht passiert. Können wir alle nichts dafür. Aber ein Track, den ich wirklich sehr, sehr, sehr gern gespielt hätte und den ich immer gespielt hätte, wäre Disclosure Tondo. Mega geiles Teil. Also das Ding kommt auf die Playlist. Könnt ihr ganz oft anhören. Richtig gut. Und das Letzte, was ich hier noch auf meiner Liste habe, ich habe letzte Woche einen Film gesehen. Ganz zufällig Amazon Prime, so ein bisschen rumgestöbert. Und da habe ich den Film, ich hoffe, es wurde noch nicht thematisiert, Jung, also geschrieben wie Young, Englisch, bloß ohne O. spielt in Berlin. Er dreht sich um vier Mädels, die so im Teenie-Alter sind, also 17, 18. Und ist ein sehr rauer Film, sehr, naja, ich würde mal sagen, so ein Low-Budget-Film, der aber die Szene echt geil abbildet. Also hat er auch ein paar Szenen, die wahrscheinlich für einige verstörend wirken könnten. Soundtrack von DJ Hell, mega geiles Teil. Underrated, könnt ihr auf jeden Fall bei Amazon Prime kostenlos schauen. Ich habe halt nur Amazon, ich weiß nicht, ob der woanders auch läuft. Aber das wäre jetzt nur meine Empfehlung und abschließendes Wort, keine Ahnung, was soll ich jetzt noch sagen? Vielen Dank für alle, die bis jetzt durchgehalten haben und das ist auch noch so eine Sache, diese Alkohol. Ich werde mir, wenn ich jetzt hochanständig Vlogs nochmal so durchschaue, dann kann das auch so eine alkoholverherrlichende Wirkung haben und das ist eigentlich was ich nicht so gut, richtig gut finde. Wir haben immer aufgepasst, wir hatten das Glück, dass wir immer zu zweit waren, dass einige halt, der eine halt vernünftig blieb, der andere nicht und deswegen so Verkehrstote durch Alkoholsachen finde ich nicht lustig, muss man immer mit Vorsicht genießen. Deswegen macht das Ganze bewusst, bleibt stabil und Pfeffi Olé.
Darauf ein letztes Pfeffi Olé. Wir sehen uns nächste Woche. Doch, pass auf, das kannst du mir nochmal fix sagen. Wie findet man dich bei Instagram, wo man auch sieht, was du sonst noch so machst? Und das ist massiv gerade im sportlichen Bereich mehr als hier. Also von daher, sag, gibt's noch so den ein oder anderen Account, gerade auch, wo jetzt ich herausgehört habe, dass du das alles noch sozusagen die Rechte auch bei euch liegen und du die alle noch betreust. Wo könnte man mal so vorbeiswitchen, wenn man sagt, okay, der klang relativ nett in dem Podcast, aber abgesehen von der Musik, wie finde ich den denn so?
Also den hochanständig, also alle hochanständig Accounts gibt es noch. Uns gibt es auch nach wie vor bei Instagram, uns gibt es nach wie vor bei Facebook. Der Soundcloud-Account ist, glaube ich, jetzt auf kostenlos umgestiegen, weil es halt nicht mehr so viel Neues gibt. Aber ansonsten gibt es das alles noch. Und genauso gibt es noch den Account von der Tiffy. Der heißt jetzt Anni, ich glaube, unterstrich Music. Da erfahrt ihr auch ganz viel Neues, was sie so macht. Und mich gibt es als Supersepp. Ich glaube, einfach nur Supersepp. Also mit AE, also SUPERAE. Also, na, ihr wisst schon, irgendwie so. Vielleicht kriegen es ja die Kollegen hin, mich hier irgendwie zu verlinken.
Ey, ich danke dir wirklich ganz, ganz, wirklich, ich glaube, im Namen von uns beiden jetzt auch nochmal so, es klingt so, als wärst du schon weg, aber sind wir eigentlich gedanklich, weil es einfach so schön ist, ja, du bist noch on.
Ja, ey, wirklich, also das war der schönste Podcast, den wir bis jetzt hatten. Wirklich, das braucht 20 Folgen, dass endlich mal der Sepp dazukommt und das einfach so, oh, also es hatte so ein bisschen was von einem investigativen Format heute.
Also für mich und das jetzt auch und ohne jeden lächerlichen Aspekt, für mich war das jetzt wirklich so ein bisschen kleines Weihnachten. Ich kann mich an sowas so megamäßig erfreuen und denke mir einfach, wenn ich Huschhalle in genau 3 Stunden spiele, also für euch sozusagen letzten Samstag um 21.03 Uhr, ja, ihr könnt dann reingucken in den Stream, ich kriege das irgendwie unter, dass 21.03 Uhr Huschhalle läuft, dann komme ich aber eigentlich hier mit dem guten Gefühl. Sepp nimmt gerade mal einen tiefen Schluck am Bier, wenn er das hört und ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank an dich. Wenn der Podcast jetzt vorbei wäre, wäre schade, aber ich finde, es wäre ein cooler Abschluss. Machen wir natürlich nicht.
Ich bin froh, dass du den schneidest.
Uns hören uns nächste Woche wieder. Ja, ich bin echt auch wirklich sehr, sehr beseelt und von daher liebste Grüße raus an euch und ein letztes Mal abschnapsen!
Abschnapsen!
Tschüss!